Wir begrüßen meine Kollegin Katharina Kleinfeld mit der Frage der Woche. Die dreht sich auch um die Entlassung von Horst Steffen.
Absolut. Einen wunderschönen guten Morgen auch Ihnen zu Hause. Ja, definitiv. Wir sprechen über Werder Bremen. 10 sieglose Bundesligaspiele in Folge, die haben jetzt ihre Konsequenzen gefunden. Am gestrigen Tag, nach diesem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, diesem 1:1, da hatte der Werder-Chef Clemens Fritz noch ein klares Bekenntnis vermieden. Das hatte dann alle drumherum, die Medien natürlich, die Fans, stutzig gemacht und hellhörig gemacht werden lassen, weil vor allem auch, wenn man sich mal die Tabelle anschaut, die unteren Teams teilweise, Mainz beispielsweise, punkten einfach und deswegen ist es aktuell nur noch ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang. Es wird also immer brenzliger. Entsprechend gab es dann jetzt um 9.50 Uhr diese Entscheidung. Heißt also jetzt das Aus für Horst Steffen bei Werder Bremen, der vor der Saison ja erst von Elversberg gekommen war. Wir wollen wissen von Ihnen, was sagen Sie? Wie bewerten Sie das Aus von Horst Steffen bei Werder Bremen? Sagen Sie, ja, das ist die richtige Entscheidung, das wäre Option A. Oder B, Sie sagen, nee, ich hätte ihm gerne noch mehr Zeit gegeben. Er hätte mehr davon bekommen sollen, um hier noch das Ruder rumzureißen. Wir wollen das Ganze bei uns hier in der Runde diskutieren und natürlich mit Ihnen am Dopa unter der 01379 011 011.
Also sehr gern Ihre Meinung da lassen, meine Damen und Herren. Aber bevor wir die Runde mit diesem Thema eröffnen, wollte ich noch mal zu unserem Kollegen Niklas Löwendorf nach Bremen schalten, der da bereitsteht, den wir recht herzlich begrüßen. Grüße dich. Ja, was sind deine Infos, was hat jetzt letztlich den Ausschlag gegeben, diese Entscheidung zu treffen, sich von Horst Steffen zu trennen?
Ja, es war definitiv eine kurze Nacht für Clemens Fritz hier in Bremen. Sie haben lange getagt, gestern noch in der Geschäftsstelle. Und haben sich die Entscheidung natürlich auch nicht leicht gemacht, denn Horst Steffen war der erste Cheftrainer von Clemens Fritz, den er selbst geholt hat als Vorstandsvorsitzender. Aber es waren am Ende einfach zu viele Probleme, die aufgetreten sind. Also es fing eigentlich vor einem Monat schon an, als er sich ja das Problem aufgemacht hat, Leo Bittencourt nicht mehr mit in den Kader reinzunehmen. Leo Bittencourt natürlich sportlich nicht mehr die ganz große Rolle gespielt, aber im Kader natürlich unglaublich hoch angesehen gewesen und ein hohes Standing gehabt, der in der Kabine auch nochmal gut ist für eine Ansprache. Den hat er komplett wegrasiert. Dann war Marco Friedl auch lange ein Politikum hier in Bremen, der als Kapitän Linksverteidiger spielen musste, in der Öffentlichkeit immer wieder gesagt hat, das möchte er eigentlich gar nicht so gerne. Romano Schmid musste als rechtes Mittelfeld auflaufen. Auch das ist nicht seine Lieblingsposition gewesen. Es gab diese Stürmer-Thematik. Bis heute ist kein richtiger Stürmer im Kader, der wirklich Tore garantieren kann. Die Boniface Posse. Also es ist so viel vorgefallen. Da ist nicht überall Horst Steffen alleine dran schuld. Aber am Ende ja, war es dann eben auch die fehlende sportliche Qualität und die fehlende sportliche Leistung auf dem Platz, die dann dafür gesorgt hat, dass das Thema hier zu Ende ist.
Niklas, jetzt machen die Co-Trainer weiter und das ist zum Teil, finde ich zumindest, überraschend. Wie siehst du das?
Das ist absolut überraschend. Vor allem Rafael Duarte ist ziemlich überraschend, der das jetzt in erster Hand übernehmen soll. Denn Rafael Duarte kam mit Horst Steffen aus Elversberg nach Bremen, ist immer Horst Steffen gefolgt als Co-Trainer. Und dass der jetzt bleibt, Horst Steffen alleine geht, ist ziemlich überraschend. Dazu Christian Groß an seiner Seite, der auch im Sommer erst kam. Der soll Rafael Duarte dort unterstützen. Christian Groß, hier in Bremen natürlich eine Legende durch seine Karriere, die er als Spieler noch genommen hat, hat aber selbst noch gar keine A-Trainer-Lizenz, an der arbeitet er noch. Also relativ überraschend, dass die beiden das jetzt übernehmen, dass Rafael Duarte eben auch bleiben darf. Aber Clemens Fritz hat bereits verkündet, sie sind auf Hochtouren auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Und da dreht sich natürlich jetzt alles drum.
Niklas, danke dir erstmal für die Informationen aus Bremen. Und wir wissen ja, dass jetzt gerade die Pressekonferenz läuft. Und sobald die zu Ende ist, wird sich Clemens Fritz dann auch vor die Kamera begeben. Und dann werden wir ihn hier zuschalten. Und jetzt begrüßen wir recht herzlich, ein bisschen verspätet, aber gar kein Problem, Max Kruse. Schönen guten Morgen. Grüß dich, Max. Schön, dass du da bist. Geht ja noch.
Pünktlich.
Im akademischen Viertel geblieben, also kein Problem. Ja, Mensch, diese Nachricht der Trainerentlassung, Ex-Verein von dir auch, Werder Bremen, überrascht dich wahrscheinlich auch nicht so richtig nach dem Negativlauf, den sie hatten.
Nee, ich glaube, es war eine Frage der Zeit, dass das jetzt passiert. Natürlich hat man versucht, an ihm festzuhalten, aber die Negativserie konnte man jetzt auch nicht ignorieren. Und ich glaube, es war dann auch höchste Zeit jetzt.
Wir sprechen über Werder Bremen gleich, aber schauen uns erstmal die Situation an, die sich gestern für Horst Steffen dann sogar trotz des Punktgewinns noch zugespitzt hat.
Ein Mann kämpft um seinen Job vergebens. Horst Steffen versucht alles, um sein Team auf Betriebstemperatur zu halten. Und die Mannschaft gibt auch alles. Man sieht, Steffen erreicht die Spieler noch. Und dennoch, Werder Bremen bleibt zum 10. Mal in Folge sieglos. Und das Spiel gegen Gladbach läuft auch so wie meistens. Bremen spielt gefällig mit, macht aber auch aus besten Chancen einfach kein Tor. Werder ist eines der harmlosesten Teams in der Liga. Viertschlechteste Offensive, aber eben auch viertschlechteste Defensive und in der Tabelle aktuell das viertschlechteste Team. Und nur ein Glückstreffer in der Nachspielzeit verhindert den Super-GAU. Doch weil ein glückliches Unentschieden zu Hause weder ein Happy End noch eine Trendwende bedeutet, gilt für Horst Steffen: tapfer gekämpft, aber den Job trotzdem verloren.
Stefan, wir haben ja gerade auch schon von unserem Reporter Niklas Löwendorf so ein bisschen gehört, dass das nicht alles nur an Horst Steffen lag. Trotzdem, dieser Lauf von 10 sieglosen Spielen, das führt dann unweigerlich zu so einem Ergebnis. Ist das auch aus deiner Sicht richtig, dass man jetzt diesen Schritt geht bei Bremen?
Also ich sage ganz ehrlich, ich persönlich hätte an ihm festgehalten, weil die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, sie sind ja nie in irgendeinem Spiel auseinandergeflogen. Also du hast die Spielanlage gesehen, du hast den Plan gesehen. Nur wenn du natürlich die Offensive dann nicht mit Qualität besetzt bekommst, dann hast du ein Problem. Und das war ja das Größte von Werder Bremen, eben in der Offensive. Du holst einen Boniface, der nicht funktioniert hat, jetzt auch wieder langfristig ausfällt. Also das sind schon viele Baustellen gewesen. Nur mit dem Finger auf Horst Steffen zu zeigen, wäre, glaube ich, nicht fair. Da liegt noch einiges im Argen bei Werder Bremen. Aber die Konsequenz im Fußballgeschäft ist so, dass du dich nach 10 sieglosen Spielen, 6 Niederlagen, 4-mal unentschieden, dann musst du irgendwann handeln, zumal die anderen ja punkten. Na, so wie Mainz hat so einen Lauf jetzt in der Rückrunde. Und dann musst du irgendwann mal irgendetwas machen, aber ich hätte es nicht gemacht.
Jan, war Horst Steffen zu nett, zu lieb?
Sagen wir, er war auf jeden Fall sehr pädagogisch. Er hat die Hierarchie aufbrechen wollen in der Mannschaft, wo Alpha-Tiere über Jahre unter Ole Werner gewachsen sind. Ole Werner ist da nicht rangegangen. Horst Steffen wollte das tun, aber ist auch ein bisschen an den gewachsenen Strukturen in der Mannschaft gescheitert. Er wäre wahrscheinlich dann mit einem neuen Kader im nächsten Jahr, hätte er erfolgreich sein können, wenn er sozusagen mit der Mannschaft gewachsen wäre, so wie das in Elversberg von der vierten fast in die Bundesliga der Fall war. Und was in Bremen sicher auch noch dazu kam, ist das Trauma von 2021, im Grunde die Jahre, nachdem Max Kruse nicht mehr da war. Da war es noch super bis 2019, als der dann ging. Ging es abwärts
in Bremen, oder? Das ist damals gut,
war. Und das Umfeld extrem unruhig. Damals, 2021, ist man mit Florian Kohfeldt bis zum 33. Spieltag gegangen, hat dann noch einmal Thomas Schaaf die Mannschaft übernehmen lassen und ist dann sang- und klanglos abgestiegen. Und das, was Frank Baumann und Aufsichtsrat Marco Bode damals gemacht haben, das wollte jetzt die aktuelle Vereinsführung auf keinen Fall so ähnlich wiederholen.
Es ist durchaus verständlich aus deiner Sicht, dass man diesen Mut dann nicht hat, wie damals so lange sozusagen festzuhalten und dann zu spät, fast zu spät zu wechseln?
Es ist ja ein Trend geworden in der modernen Zeit, dass man so schnell es geht und den Trainer austauscht. Stefan hat eigentlich recht. Laut der Spielanalyse von Werder Bremen sind sie jetzt nicht auseinandergefallen. Und ich glaube, am Ende hat ihm das, dass er so das Teamgefüge umgestellt hat, ihm am Ende den Kopf gekostet. Aber im Endeffekt, ja, der Fußball war nicht schlecht. Die Ergebnisse sind ausgeblieben, keine Tore gemacht. Aber ja, am Ende muss die Mannschaft sich selbst hinterfragen. Ich glaube, das ist das größte Manko, was die Mannschaft im Moment hat.
Das ist natürlich auch ein brutales Beispiel, wie das Fußballgeschäft funktioniert. Ich erinnere mal an Mitte September, als Horst Steffen der Heilsbringer war. Ne? Dieser großartige Sieg Mitte September. Sie haben ja dann zu Beginn deutlich verloren und dann kam ja ein Schwung und du hattest das Gefühl, oh, es funktioniert. Und nach einer solchen Serie dann den Trainer auszutauschen, du sagst, es ist nicht nur modern, sondern vielleicht auch notwendig. Mainz ist ein sehr gutes Beispiel, dass ein Trainerwechsel dann funktionieren kann. Die waren ja gefühlt Mitte November von dem einen oder anderen schon Richtung zweite Liga geschrieben worden. Mhm. Und was Urs Fischer da macht, ist ganz fantastisch. Das funktioniert. Die große Aufgabe wird jetzt sein, wer macht das denn? Ja, wer geht dahin? Und vor allem, wer schafft es auch, diese Mannschaft wieder so aufzuwecken, dass man wieder punktet? Weil der Fußball, da gebe ich recht, der war nicht schlecht. Ich fand beeindruckend gestern, wie Horst Steffen gejubelt hat, wie Horst Steffen auch erleichtert war und wie er auch in all den Interviews nach dem Spiel auch gelächelt hat. Also entweder wusste er schon, was kommt. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit war, dass er wirklich noch diesen Optimismus hatte. Insofern für ihn ein brutaler Sonntagmorgen.
Absolut. Und aus der ersten Pressemeldung von Werder Bremen nach dieser Entlassung wollen wir einen Satz zitieren, eben von Clemens Fritz, mit dem wir aber auch gleich noch persönlich sprechen werden. Eine schwere Entscheidung, sagt er da, aber wir haben nicht mehr die Überzeugung gehabt, dass Horst den Turnaround nach dieser langen Serie ohne Sieg gemeinsam mit der Mannschaft schaffen wird. Er hat ja noch letzte Woche eigentlich sehr klar gesagt, er sieht die tägliche Arbeit des Trainers, genau. Aber das sind letztlich diese Dinge, die du dann sagen musst. Das ist eine Durchhalteparole letzte Woche und dann jetzt nach dem Spiel schon keine klare Rückendeckung mehr für den Trainer. Und jetzt hat man die Überzeugung, das ist, also man kann ja da, eigentlich konnte man gestern nach dem Spiel schon dran riechen, dass da was passieren wird, nachdem es diese klare Rückendeckung nicht mehr gab.
Absolut. Ja, man muss diese Situation wirklich aus vielen Facetten sehen. Für Horst Steffen tut es mir total leid. Super Arbeit in Elversberg. Ich glaube, an dem waren viele dran. Ich frage mich auch, was sie dann besprochen haben. Was war der Plan? Wo sollte es hingehen? Weil diese Mannschaft ist eine, sage ich mal, also mehr als Platz 12 ist da auch nicht drin. Also man hat jetzt nicht deutlich unterperformt. Er ist natürlich am Ende gescheitert mit dieser Negativserie. Aber wenn du Horst Steffen holst, dann weißt du auch, brauchst du Zeit. Und er wurde definitiv von den Führungsspielern, die wir auch gerade gehört haben, im Stich gelassen. Er wollte Werder Bremen so ein Stück weit aufbrechen, um dann in Zukunft Erfolg zu haben. Und offensichtlich haben da nicht alle an einem Strang gezogen. Und das ist dann jetzt am Ende der Schwächste, der fliegt.
Der Plan war sicherlich auch natürlich jetzt auch mehr junge Spieler einzubauen, weil Werder Bremen im Grunde in den vergangenen 10 Jahren, also die letzten ganz großen Transfers, wo man richtig Geld eingenommen hat, sind so Namen wie Özil, Diego und Klose. Und ja, da wollte man halt wieder hin. Also sagen wir mal, Max Kruse hat man seinerzeit ablösefrei abgegeben und danach für ein paar Jahre später für 6,5 Millionen Euro wieder eingekauft. Wir haben gerade eben von Keke Topp gesprochen, der wurde in der Werder-Jugend ausgebildet. Den hat man ablösefrei weggegeben zu Schalke 04 und dann für 2 Millionen wieder zurückgeholt. Also so rum kann das natürlich nicht funktionieren. Und was Stefan eben schon angesprochen hat, die Mittelstürmer-Situation, da ist sicherlich die gesamte Kadersituation, da ist sicherlich Clemens Fritz auch mit in der Verantwortung. Das muss man schon klar sagen.
Wie groß ist die Verantwortung von Clemens Fritz, deiner Meinung nach, für diese verfahrene oder diese krisenhafte Situation jetzt bei Werder?
Ja, schon groß, weil er ja im Endeffekt derjenige ist, der verantwortlich ist für den Kader. Normalerweise im Zusammenarbeit mit dem Trainer. Aber die finanziellen Möglichkeiten sind ja jetzt auch nicht riesengroß bei Werder Bremen, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also sind denen da schon ein bisschen die Hände gebunden. Aber wenn es denn so ist, dann muss ich halt ein bisschen anders analysieren und sagen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, bekommen wir ja gar nicht mehr, also nicht mehr Qualität. Würden wir denn besser stehen in der Tabelle oder könnten wir besser stehen? Eigentlich nicht. Also hieß es eigentlich von Anfang an dieser Saison für mich, dass irgendwann der Abstiegskampf kommt. Der kam nicht am Anfang der Saison, sondern da sind sie jetzt drin. Aber das ist ein normales Ergebnis für die Qualität, die im Kader eben da ist.
Diese Geschichte mit Boniface, dieses Thema mit, wir wussten nicht genau, ob wir bei der Leihspieler-Thematik schon am Limit sind oder nicht. Da sind ja schon auch ein paar handwerkliche Fehler gemacht worden. Bei Boniface, ich weiß nicht, wie deine Sicht da drauf war. Er ist durch den Medizincheck beim AC Mailand gefallen. Man hat das dann mal versucht. Er war nicht mehr ganz fit. Ich meine, du warst auch nicht immer gegen Ende deiner Karriere.
Jetzt bin ich gespannt.
Nicht immer total, wie sagt man heute, ripped oder sowas. Also so ganz austrainiert.
Auch nicht zu Anfang der Karriere. Also.
Aber dass man diesen Mut hatte oder diesen mutigen Schritt gegangen ist mit Boniface, würdest du das sozusagen jetzt als Fehler beurteilen? Oder?
Ja, im Nachhinein ist es immer einfach, das als Fehler zu beurteilen. Ich glaube, das war bei Werder Bremen schon seit vielen Jahren so, dass Spieler, die woanders nicht durch Medizincheck gekommen sind, die sind bei Werder durch Medizincheck gekommen.
Das hat, hast du selber erlebt? Oder?
Ja, ich nicht, aber zu meiner Zeit war das auch so, dass da der eine oder andere da durchgekommen ist, obwohl der eigentlich hätte nicht durchkommen dürfen. Aber es hat ja dann auch meistens funktioniert. So, und natürlich sind die Negativbeispiele immer die, die dann hervorgehoben werden oder die dann auch auffallen. Aber ich sag mal, wenn Boniface funktioniert hätte, dann wäre es ein Riesentransfer, wahrscheinlich der Transfer des Jahres, meiner Meinung nach.
Ist halt mega mutig gewesen, ne? Also das zu machen, als ich das gelesen habe und du liest dann, okay, AC Mailand sagt no und Werder Bremen sagt ja sehr gerne. In Leverkusen haben sie in die Hände geklatscht und haben gedacht, okay, gut, dass wir da los sind. Da kommt natürlich schon die Frage, oder ich habe auch gedacht so, hä?
Ja, nach der Keita-Vorgeschichte, die ist ja auch,
genau,
mal, das war ja ist, ein bisschen ähnlicher.
Genau, ist ein gutes Beispiel dafür, natürlich auch schon wieder ein bisschen her, aber ich habe auch gedacht so, hä? Das, warum machen die das jetzt? Trotzdem ist es ein mutiger Schritt, der eben auch hätte funktionieren können. Deswegen ist es jetzt für uns hier Anfang Februar leicht zu sagen, naja, war ja klar. Ja. Das Risiko, also wenn du etwas gewinnen willst, dann musst du ein Risiko gehen. Dieses Risiko sind sie gegangen, aber es war, glaube ich, zu Saisonbeginn schon relativ schnell klar, die Nummer wird nichts.
Ich verstehe, was du meinst, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es mutig war. Also es war total riskant und ich frage mich wirklich, wie ist da die Idee in diesem Kader? Also wo ist da die Homogenität? Was soll da überhaupt für ein Fußball gespielt werden? Ich glaube, dass man wusste, was Steffen für einen Fußball spielt aus Elversberg und er sicherlich auch andere Leute wollte, die da nicht gekommen sind. Aslani ist aus Hoffenheim auch nicht weggekommen und sowas, aber dass du dann am Ende sagst, gut, dann nehmen wir Boniface, dann weiß ich nicht, wo da wirklich die Struktur dahinter steckt und deswegen ist für mich Clemens Fritz, auch wenn er gleich zugeschaltet wird und hoffentlich das auch noch bleibt.
Kannst du das dann auch persönlich sagen?
Da weiß das, glaube ich, auch selber, dass er jetzt auch gefordert ist, also viel mehr Kredit.
Er weiß ja auch selber, dass er im Grunde in den vergangenen Transferperioden Werder hat 38 Millionen Euro von einer regionalen Investorengruppe bekommen und konnte dann so ein bisschen investieren. Und das, was Werder seitdem investiert hat, es sind alles keine Stammspieler geworden. Die sind sitzen alle entweder auf der Bank oder wenn sie spielen, haben sie keinen Impact. Und das ist schon ein großes Problem bei Werder Bremen.
Aber eine Spielanlage sehe ich sehr wohl bei Werder Bremen. Also wenn wir da tief in die Analyse gehen, definitiv. Das Problem und die Baustelle ist ja dieser Sturm. Ein Stürmer, der dir eben 8, 10 oder 12 Tore eben garantiert. Mhm. Am besten noch in Verbindung mit einem Vorbereiter. Ich sage jetzt mal, bei Heidenheim hat es Kleindienst und Beste damals geschafft, überhaupt, dass Heidenheim in der Liga geblieben ist und erfolgreich war. Das brauchst du halt als Team. Das geht ja Pauli auch ab. Pauli hat ja vorne auch nicht den, der eben diese 10, 12 macht. Und dann hast du eine riesengroße Baustelle. Insgesamt vom Gefüge her finde ich Werder Bremen schon extrem stabil und ich habe es ja am Anfang gesagt, sie sind nie auseinandergefallen, sie sind kompakt und spielen eigentlich auch einen ansehnlichen Fußball, aber du brauchst eben den da vorne, der dir eben dieses 1-0 macht, vielleicht auch mal in der 85. Minute.
Also jetzt sind es die eben genannten Co-Trainer, die weitermachen, vor allem Duarte ist ganz interessant, weil er eben mit Steffen kam aus Elversberg.
Das ist schräg.
Oft ist es dann so, dass dann beide weggehen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen anders. Du sagst sogar, das ist schräg.
Das ist schräg, weil du kommst normal als Team, ob es jetzt 2, 3 oder 4 im Trainerteam sind. Mhm. Und du gehst eigentlich auch zusammen. Das heißt für mich Loyalität. Und das sehe ich da in dem Fall nicht. Also das verstehe ich jetzt nicht. Also das finde ich schon schräg,
ja. Und es ist ja auch eine Frage der Spielidee. Ich meine, der Co-Trainer hat ja genau die Spielidee des Cheftrainers mitgetragen über das letzte halbe Jahr. Und ich bin bei dir. Die haben ja auch nicht schlecht gespielt. Die Frage ist nur, welchen Impuls kann jetzt ein Co-Trainer, mal gucken, wie lange er das überhaupt machen darf, und wen also sie dann holen. Aber welchen Impuls kann der jetzt setzen? Weil für die Mannschaft an sich wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel verändern, weil die Idee war ja nun über Monate die gleiche.
Ja, man muss ja jetzt auch schauen. Es wird ein neuer Cheftrainer kommen.
Also ja, wer soll das denn
wir sein? Haben gerade eben über Mainz geredet, da ist zum Beispiel Co-Trainer von Bo Henriksen auch geblieben, nachdem er sich aber natürlich mit dem neuen Cheftrainer Urs Fischer unterhalten hat. Also in Bremen kommt, das steht ja völlig außer Frage, neuer Cheftrainer, weil diese beiden Trainer dürfen auch gar nicht bis zu Saisonende bleiben, weil sie beide nicht die Lizenz haben. Es muss also sowieso ein neuer Cheftrainer kommen.
Ja, aber was für ein Typ, also wir haben ja jetzt gerade bei Eintracht Frankfurt gemerkt, dass das auch nicht so einfach ist und Frankfurt ist nochmal ein anderer Standort und mit noch
ich habe gerade Bo Henriksen gesagt, einer, der das Umfeld auch emotionalisieren kann, so ein Typ wäre natürlich schon hilfreich und der natürlich diese extrem schwierige Mannschaft in den Griff kriegt
mit einer gewissen Autorität. die zurückhaltenden Hanseaten damit klar, wenn da einer immer mit der Faust in die Kurve läuft vor dem Spiel oder so? Ich weiß es nicht. Was glaubst du, was für ein Trainertyp jetzt wichtig und richtig wäre für Werder?
Ja, so einer nicht. Also ich glaube, die Werderaner brauchen einen, der Ruhe ausstrahlt, der das Zepter in die Hand nimmt, aber natürlich auch mit einer gewissen Gelassenheit. Werder ist ein Familienbetrieb, in Anführungsstrichen. Also klar musst du da mal intern ein bisschen auf den Putz hauen, aber im Endeffekt nach draußen musst du Ruhe ausstrahlen und musst versuchen, den ganzen Druck von der Mannschaft auf dich selber zu ziehen. Ich glaube, das ist das Beste, was der Mannschaft passieren kann.
Und hat der Verein das Geld, auch einen ganz großen Namen zu holen, ja oder nein? Nein? Wahrscheinlich nein. Eher nein. Ne, ich denke im ersten Schritt an Marco Rose, der ja nun auch in Frankfurt da im Gespräch war. Das wäre ein erfahrener Mann, das wäre ein großer Name. Ja. Erstens tut er sich Bremen an, zweitens kann Bremen den bezahlen.
Ja. Also die beiden nächsten Spiele sind in Freiburg und gegen Bayern München. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt ein großer Trainer nach Bremen kommt.
Ja, wir haben das Programm jetzt mal auch auf der Wand hinten. Sie sehen es gleich auch noch mal ein bisschen näher. Also du hast völlig recht, Freiburg, Bayern, dann Pauli, Heidenheim, Union. Das sind natürlich alles Spiele, dann vor allem die drei nach den ersten beiden gegen direkte oder weitestgehend direkte bis auf Union vielleicht Kontrahenten. Also das Programm ist nicht ohne. Ne? Also wahrscheinlich würde es Sinn machen nach den ersten beiden Spielen spätestens, oder? Stefan, wie siehst du es?
Nee, am meisten hätte es Sinn gemacht, mit Horst Steffen weiterzumachen bis Ende Februar. Und dann weißt du genau, wir haben noch Spiele vor uns. Und dann kann man noch mal eine Entscheidung treffen. Aber ich hätte ihm diese vier Spiele gegeben. Willst du jetzt auf der Trainerbank sitzen, nach Freiburg fahren und dann gegen Bayern so spielen? Weiß ich nicht. Auch nicht so toll.
Das ist genau der Punkt. Und dann hast du möglicherweise gegen München, was weiß ich, richtig einbekommen. Und dann kommt ein neuer Mann, der dann direkt Abstiegskampf gegen die direkten Konkurrenten. Ja. Harte Nummer.
Also zwei Wochen wird Werder Bremen jetzt nicht warten und dann die beiden Co-Trainer da muddeln lassen. Wir sehen das gerade, was bei Eintracht Frankfurt passiert ist. Die haben unter dem ehemaligen Amateurtrainer alle vier Spiele verloren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Werder das gleiche Konzept
hat. Aber die haben doch auch gute Leute. Die U19 ist ja sehr erfolgreich gewesen, Pokal geholt. Cedric Macchiardi macht gerade die Lizenz. Daniel Flottmann als Co-Trainer. Also die könnte man jetzt auch zwei Wochen nehmen.
Du meinst eine interne Lösung.
Aber wir haben ja anders entschieden.
Aber da hätte ich mehr Verständnis für gehabt.
Ist doch immer da. Nehme Daniel Bauer von Wolfsburg. Der kommt, Übergang, wird zum Cheftrainer und es läuft auch nicht. Im Gegenteil, es läuft komplett in die falsche Richtung. Also die Garantie hast du doch sowieso nicht. Ob du jetzt einen von außen nimmst oder vom eigenen Team oder einen hochziehst.
Du sagst es ja gerade.
Die Spieler sind jetzt in der Verantwortung. Ich glaube, Marco Friedl hat was Gutes gesagt. Wir haben einen Plan und wir bekommen ihn an die Hand. Nur wir müssen auf dem Platz es umsetzen. Und das schaffen sie halt nicht.
Ja, da ist Marco Friedl besonders natürlich gefragt. Das ist mal gar kein Thema.
Wie meinst du das?
Ja, weil Marco Friedl natürlich auch einer der Spieler ist, der das Problem darstellt. Weil eins ist klar, als Horst Steffen kam, wollte der ganz klar mit einer Viererkette spielen. Die sollte die Zukunft sein. Und dann hat halt Friedl linker Verteidiger gespielt. Man muss dazu sagen, die ganze Abwehr ist verletzt. Wöber ist geholt worden, die ganze Zeit verletzt. Stark ist verletzt. Pieper ist verletzt, also im Grunde eine gesamte Abwehr verletzt. Aber er wollte vor allen Dingen mit einer Viererkette spielen. Friedl hat so lange Druck gemacht, bis er dann zurück zur Dreierkette gegangen ist. Friedl spielt zentral in der Dreierkette. Also ich sehe nicht, dass seitdem die Spiele gewonnen werden.
Ja gut, aber das ist ja nicht mal, also beschweren kann man sich ja viel. Aber wenn der Trainer am Ende dem nachgibt, dann ist es ja nicht die Schuld von Marco Friedl, sondern vom Trainer, oder? Also wenn er Viererkette spielen will, soll er Viererkette spielen. Dann kann man sich ja nicht vom Spieler irgendwie überzeugen lassen, wenn man nicht derselben Ansicht ist.
Da war Horst Steffen wahrscheinlich dann zu schwach, ja.
Und deswegen hatte ich dich relativ am Anfang gefragt, ob er vielleicht doch zu lieb und ein bisschen zu nett und zu verbindlich war. Sicherlich eine menschliche Fähigkeit, die ganz wichtig ist, aber vielleicht nicht unbedingt immer im harten Geschäft der Fußball-Bundesliga. Katharina, du hast noch ein paar Infos gesammelt.
Ja, wir haben uns mal ein bisschen umgeschaut, wie das Ganze natürlich jetzt auch im Internet diskutiert wird, beziehungsweise wie dieses Aus von Horst Steffen aufgegriffen wird. Sehr unterschiedlich sind da die Meinungen. Wir können uns das mal hier zusammen anschauen. Da wird es dann auch relativ schnell in Richtung der Führungsebene geschossen. Also hier beispielsweise, wenn Fritz und Niemeyer jetzt noch ihren Hut nehmen, dann steht einem Neustart nichts im Wege. Wenn man aber auf die rechte Seite schaut, dieser Kommentare beispielsweise, da ist es dann schon ein bisschen positiver in Richtung von Horst Steffen. Der Trainer kann am wenigsten für die aktuelle Situation, sagt hier jemand, ich halte die Entlassung für einen Fehler. Und dann hier beispielsweise auch nochmal mit einem großen Dankeschön. Wir haben ja aber auch, und das ist ganz schön, hier auch ein paar Werder-Fans bei uns im Studio. Und deswegen kann man ja auch direkt mit ihnen sprechen. In diesem Fall haben wir André hier bei uns, der mir vorhin schon verraten hat, erstmal schön, dass ihr da seid. Und guck mal, kriegst schon einen Applaus. Einfach dafür, dass du da bist. Der mir schon verraten hat, dass er hier aus der Gegend kommt. Aber wie wird man dann Werder-Fan? Das muss er einmal kurz erklären.
Also damals durch Miroslav Klose und wir sind 2-4 Doublesieger geworden und meine Schwester war Bayern-Fan. Dann war für mich klar, ich brauche was anderes.
So geht das also in den Familien so, ja. Nee, sehr schön. Okay, also dann verstehen wir zumindest den Zusammenhang. Wie siehst du das aus von Horst Steffen?
Ich hatte an ihm festgehalten, weil ich glaube, dass der Kader einfach zu schwach ist und wir im Sommer zu viel Risiko gegangen sind mit Wöber, Boniface, Bangula, zu viel Geld ausgegeben für verletzungsanfällige Spieler. Und ja, ist jetzt zu Leide Horst Steffens.
Also du gehst auch so ein bisschen mit bei, bei unserem Experten Stefan Effenberg, der auch sagt, hey, er hätte ein bisschen mehr Zeit bekommen sollen, weil du ihn auch als Trainertypen schätzt?
Ja, ich glaube, also einen besseren Trainer kriegen wir jetzt nicht mit dem Geld, was wir haben. Marco Rose wäre natürlich super, aber ich glaube, der ist uns ein bisschen zu teuer. Aber mal schauen, was wir jetzt machen.
Wie kritisch siehst du denn die Führungsetage? Weil Clemens Fritz bekommt ja momentan schon ordentlich viel ab.
Ja, also im Sommer, im ersten Augenblick hört sich als Bremen-Fan natürlich cool an, wenn du einen Boniface holst und so weiter. Aber vielleicht hätte man eher zu gestandenen Profis setzen sollen, wie ein Max Kruse oder so im Sturm. Vielleicht ein paar mehr Tore gemacht.
Wahrscheinlich.
Jetzt nicht mehr, aber vor ein paar Jahren noch. Ja.
Ja. Also ich glaube, die Meinung ist auf jeden Fall rübergekommen hier in diesem Fall. Du hast aber auch, also nicht nur ein BVB-Fan und ein 60er mit dabei, sondern du hast gesagt, hier im Umfeld habt ihr einen Fanclub von Werder. Wie ist da so die Meinungslage? Geht es auch in die Richtung, die du gerade beschrieben hast?
Ja, also unser Fanclub heißt Fischkäpf Landshut. Bisschen ironisch. aber da geht die Meinung so, also mich im Chat bin ich immer ein bisschen genervt, weil die immer gleich auf den Trainer gehen, Trainer raus, spielen schlecht, geht nichts voran, aber ich sehe es anders.
Also geteilte Meinung auch hier bei uns im Studio. Vielen Dank, André. Gut gemacht. Und dann gehen wir wieder zurück ins Studio bzw. in die Runde.
Ja, danke dir. Gerade erfahren, dass die Pressekonferenz in Bremen vorbei ist. Und vielleicht haben wir ja direkt nach der jetzt folgenden Pause Gelegenheit, mit Clemens Fritz zu sprechen. Wann immer er Zeit hat, werden wir ihn hier in die Sendung schalten. Und wir kommen natürlich im Laufe dieser Sendung auch noch auf den neu gefundenen Trainer von Eintracht Frankfurt. Albert Riera. Wer hatte den eigentlich auf dem Schirm? Ganz interessanter Mann, über den sprechen wir gleich und mehr von Werder Bremen. Nach einer kurzen Pause melden wir uns wieder hier im Doppelpass. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Doppelpass am heutigen Sonntag, 1. Februar. Und wir haben die erste halbe Stunde der Sendung natürlich über die Breaking News bei Werder Bremen gesprochen. Horst Steffen ist nicht mehr Trainer, man hat sich getrennt. Und uns ist jetzt der Geschäftsführer Profifußball zugeschaltet aus Bremen, Clemens Fritz. Schönen guten Morgen.
Hallo nach München.
Clemens, danke für deine Zeit. Nun habt ihr euch entschieden, getrennte Wege zu gehen. Wir hatten dieses Zitat von dir aus der Pressemeldung natürlich schon gezeigt und auch vorgelesen. Trotzdem in deinen eigenen Worten vielleicht ein bisschen ausführlicher. Was hat letztendlich dazu geführt, dass ihr gesagt habt, der Glaube an einen weiteren erfolgreichen gemeinsamen Weg ist nicht mehr da?
Ich meine, wenn du 10 Spiele in Folge nicht gewinnst, dann ist es, glaube ich, normal, dass man sich intensive Gedanken macht. Wir haben uns gestern Abend hingesetzt, haben das Spiel analysiert, haben auch unter der Woche viele Gespräche geführt. Und wir sind einfach der Überzeugung, dass wir einen neuen Impuls für die Mannschaft brauchen. Die Mannschaft ist gewillt, die Mannschaft bringt eine gute Aktivität, Intensität auch auf dem Platz. Aber es fehlt so dieses letzte Quäntchen, wo wir einfach auch der Überzeugung sind, dass wir jetzt handeln mussten, um da eben auch eine neue Energie, eine neue Ansprache in die Mannschaft zu bringen. weil ich denke, dass es jetzt auch das ist, was wir brauchen, um aus dieser Situation uns gemeinsam auch wieder herauszuziehen.
Nun warst du ja gerade in der Pressekonferenz, konntest deshalb natürlich nicht hören, was bei uns gesagt wurde. Stefan hat gesagt, und vielleicht kannst du es nochmal wiederholen, du hättest Horst Steffen eigentlich gewünscht, dass er noch mehr Zeit kriegt. Kannst genau. du das nochmal argumentativ für Clemens...
Nochmal?
Naja, für ihn ist es okay, ja, glaube warte. Ich, ganz sinnvoll, dass er das
also verhört. Clemens, was habe ich gesagt? Ja, ich hätte ihm die Zeit noch gegeben bis Ende Februar. Na, das sind jetzt die zwei Spiele gegen Freiburg und Bayern München, was extrem schwierig wird. Danach hast du dann Heidenheim und Pauli. Diese Zeit hätte ich ihm nochmal gegeben, weil... Und ich wiederhole mich, die Spielanlage von Werder Bremen war nicht so verkehrt. Also das sah nach Fußball aus, das war kein Gewürge. Sie sind nie auseinandergefallen, das habe ich vorhin gesagt. War das so?
War das ja, so? Das war so. Also ich kann mich erinnern, das hast du so gesagt. Aber Clemens, ihr habt euch nicht sozusagen danach gerichtet, logischerweise, sondern nach euren eigenen Beobachtungen. War von Horst Steffen dieses, was du jetzt auch forderst, was kommen muss, ein Impuls, nochmal eine Energie an die Mannschaft. War das zu wenig? War das zu ruhig? War das zu freundlich?
Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass wir uns natürlich auch damals für Horst aus voller Überzeugung entschieden haben. Horst ist ein hervorragender Trainer. Es war auch nicht immer einfach hier in diesem Jahr. Wir hatten enorme Probleme mit Verletzungen. Er musste immer wieder auf neue Situationen reagieren, musste auch immer wieder improvisieren. Und wichtig ist natürlich im Endeffekt, dass du den Glauben dann eben auch noch hast. Klar ist, Horst hat mir den Glauben vermittelt. Trotz alledem muss man auch sagen, wir haben 10 Spiele in Folge jetzt keinen Sieg geholt, hatten sicherlich auch das ein oder andere Spiel dabei, was unglücklich gegen uns lief, hatten aber auch das ein oder andere Spiel dabei, wo wir uns natürlich mehr spielerische Inhalte, mehr Gefahr in Richtung Tor gewünscht hätten. Wir haben das leider nicht hingekriegt. Wir sind ein Verein, der wirklich sehr geduldig ist, der lange wartet. Ich denke, da kann man, oder das sieht man auch aus der Historie heraus. Trotz all dem war es jetzt einfach auch wichtig, und da einen neuen Impuls zu setzen. Wir haben viele Gespräche geführt, intern, das ist auch klar. Wir haben Fakten gesammelt, uns ein ganzheitliches Bild verschafft und sind dann letzten Endes gestern Abend zu der Entscheidung gekommen, dass wir einfach auch einen neuen Impuls für die Mannschaft und für die Jungs eben auch brauchen.
Aber den muss ich jetzt noch einmal nachhaken. Du hast ja gerade gesagt, er hat immer den Glaube nach wie vor gehabt und er ist ein hervorragender Trainer. Warum wird denn ein Trainer entlassen, wenn er ein hervorragender Trainer ist?
Weil wir in einer Situation sind, die sehr brenzlig ist, die sehr prekär ist. Und wir haben da einfach die Situation, dass wir jetzt einen neuen Input brauchen, dass wir eine neue Ansprache brauchen, dass wir eine andere Klarheit in dem Moment auch brauchen, um auch den Turnaround schnellstmöglich hinzubekommen.
Okay, wer wird's denn? Ja, ich übernehme das jetzt mal.
Mal schauen. Also, kriegst du schon gleich meine Antwort.
Konzentrier dich. Ja.
Nee, Clemens, aber vielleicht, also, ich stelle die Frage noch mal ein bisschen deutlicher, damit, was für ein Profil braucht ihr? Was ist das Profil, was ihr sucht für einen neuen Cheftrainer jetzt?
Ja, man muss sagen, dass es natürlich auch nicht ganz einfach ist aktuell. Wir schauen sowohl nach Trainern, die im Moment frei sind, aber auch nach Trainern, die noch unter Vertrag stehen. Wir haben für uns klar ein Profil erstellt, was ich jetzt nicht nach außen kommunizieren möchte, weil ich natürlich auch vermeiden will, dass irgendwelche Spekulationen losgehen. Trotz alledem ist es für uns wichtig, schnellstmöglich eine Lösung zu finden. Unsere Co-Trainer Raphael und Christian Groß werden die Mannschaft interimsmäßig erstmal führen. Und wir schauen, dass wir jetzt schnell eine Lösung herbeiführen können.
Nun haben wir ja vorhin in der Runde auch schon über deine Rolle und auch deine Verantwortung auch gesprochen. Christian, du hast das ja auch so ein bisschen angesprochen und auch die Kaderzusammenstellung und so. Das ist ja nicht, kann man ja nicht alles nur bei Horst Steffen abladen.
Nee, und ich glaube, das sieht Clemens Fritz auch so. Da ist er selbstkritisch genug. Ich höre ja auch gut zu und im Prinzip habe ich noch gar nichts gehört, was denn jetzt eigentlich gegen Horst Steffen gesprochen hat. Also... Allen voran.
Na, die Ergebnisse halt, ne?
Genau. Aber mit, man hat viele Ergebnisse ja auch gerade, das hat Clemens Fritz ja auch gesagt, auch Gründe, Verletzungsprobleme, eine Mannschaft, die sicherlich auch anders gedacht war, vielleicht auch Transfers, die nicht funktioniert haben, die man sich vorher überlegt hat, als man Horst Steffen auch geholt hat. Natürlich hast du dann so eine Negativserie, aber ich sag mal, die haben ja gestern in der Nachspielzeit noch den Ausgleich gemacht. Also sie leben ja noch und da spüre ich ja auch bei dem Jubel von Horst Steffen, die Emotionalität ist da. Also wenn, dann gab es andere Zeitpunkte, wo man dann vielleicht gesagt hätte, jetzt brauchen wir einen anderen Input. Aber gerade jetzt mit der Gemengelage und dann macht das Trainerteam weiter. Also wo ist denn da der neue Impuls? Das ist ja genau das Gleiche, nur ohne Horst Steffen.
Aber Sie wollen jetzt schnellstmöglich einen neuen Cheftrainer präsentieren und das ist dann logischerweise der neue Impuls. Trotzdem, Clemens, inwiefern siehst du dich auch selbst in der Verantwortung für diese Situation, in der der SV Werder jetzt steckt?
Total. Ich meine, ich bin für den Sport verantwortlich hier. Ich habe das auch zu der Mannschaft heute gesagt, dass es nie einen gibt, der schuld ist. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wir müssen das Bestmögliche einbringen. Ich bin kritikfähig. Ich bin reflektiert. Ich weiß auch, dass nicht alles zu 100% gut gelaufen ist. Das ist, denke ich, auch normal. Ich denke, 100% gute Entscheidungen im Fußball sind auch nicht mal ganz einfach zu treffen. Man muss ab und zu auch ein bisschen mutig sein. Man muss auch ins Risiko gehen. Aber trotz alledem ist es so, dass ich natürlich mich da ganz klar auch in der Verantwortung sehe. Ich bin keiner, der in Krisensituationen wegläuft. Ich will Verantwortung übernehmen und das Entscheidende ist, es geht um Werder Bremen. Und da müssen wir jetzt den bestmöglichen Trainer auch für uns finden.
Und ich tue meinen Teil dazu beitragen. Ich habe hier 3 Euro in der Hand. Wir sitzen alle im gleichen Boot, kam von dir, Herr Clemens. Müssen wir hier mal ein bisschen was ins Schweinchen füttern?
Zahle ich gerne beim nächsten Mal, wenn ich wieder da bin.
Genau, dann gibst du mir das zurück. Genau. Max, du hast du eine Idee eigentlich für ihn? Möchtest du so ein paar Namen zum Ofen?
Ich weiß nicht, ob er auf mich hört, aber einer der Freiwähler wäre auf jeden Fall Bruno Labbadia. Ich glaube, der kennt den Verein ganz gut. Vielleicht wäre der richtige Mann, ich weiß es nicht.
Ja, ich will jetzt öffentlich nicht über irgendwelche Namen spekulieren. Sicherlich brauchen wir ein bisschen Zeit, trotz allem sind wir dran, schnellstmöglich, wie gesagt, die Lösung noch zu finden.
Aber das ist ja eine spannende Frage. Grundsätzlich, wenn Clemens jetzt nichts sagt, verständlicherweise, trotzdem ist ja, finde ich, spannend auch, wo ihr jetzt sucht und in welche Richtung ihr jetzt auch geht. Also sprich, wir haben ja zum einen die bekannten Namen, die wir, ne, von Bruno Labbadia über Edin Terzic, über Marco Rose, über die wir gerade gesprochen haben, die alle Bundesliga-Erfahrung haben. Auf der anderen Seite, Clemens, gibt es ja auch eine Tendenz, Stichwort hier Eintracht Frankfurt, aber auch andere Vereine in der Vergangenheit, die doch auch mit viel Mut in Richtung Ausland blicken und manchmal auch für Überraschungen sorgen. Könnte uns auch so etwas blühen in Bremen?
Er sagt doch eh nichts.
Ich kann aktuell nichts ausschließen, aber ich meine, ja, Florian hat so viele Experten da sitzen, ich überlasse euch das gerne zu spekulieren. Für uns ist es wichtig, dass wir natürlich intern jetzt diskutieren, die Themen behandeln und da das Beste für Werder auch vollziehen können.
Ich gucke gleich mal bei transfermarkt.de, da gibt es immer gute Tipps.
Ja. Ja.
Für unsere Diskussion. Also ich glaube,
war ein Gag.
Ich habe es verstanden.
Clemens Fritz hat ja eben schon gesagt, dass es durchaus auch einer sein könnte, der derzeit noch unter Vertrag steht.
Ja,
das ist natürlich eine ganz interessante Aussage. Es gibt ja auch in der zweiten Liga ein paar sehr gute Trainer. Könnte ja auch in die Richtung gehen.
Ja, wir werden es abwarten müssen. Also ich glaube, Max, also wir kriegen aus ihm nichts raus.
Nee, ich glaube heute nicht mehr.
Heute nicht mehr, denke auch. Aber vielleicht trotzdem noch als Abschluss, Clemens, gibt es einen idealen Zeitpunkt? Stefan hat vorhin ja schon so ein bisschen gesagt, diese 2 Spiele danach vielleicht, wenn es dann gegen die direkte Konkurrenz eher geht, ist das so der spätestmögliche Zeitpunkt? Wie sieht das aus bei euch?
Einen idealen Zeitpunkt für die Trainer Neuverpflichtung?
Ja, genau.
Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
Ja, genau. Also es geht darum, jetzt habt ihr die Interimslösung, habt ihr geklärt, habt ihr besprochen. Die Frage ist, bis wann möchtet ihr idealerweise dann einen Cheftrainer haben? Weil,
aber hätte ich die Frage gestellt, hätte das verstanden.
Kann sein, ja. Aber vorhin hat es ja nicht geklappt, deswegen wollte ich dir jetzt nicht eine zweite Chance geben. Jetzt lass ihn doch mal antworten.
Also ich glaube, um euch da auch mal eine klare Antwort zu geben. Der ideale Zeitpunkt wäre sicherlich am Montag, Dienstagmorgen, dass der Trainer am Dienstag direkt auf dem Trainingsplatz stehen kann. Mhm. Das wäre sicherlich der ideale Zeitpunkt. Trotz alledem kann ich nicht versprechen, dass wir das so schnell hinbekommen.
Dann würde ich sagen, damit du möglichst schnell an die Arbeit gehen kannst und das vielleicht bis Montag, Dienstag irgendwie auf die Reihe kriegst, bedanken wir uns, dass du dich gleich gestellt hast. Ist auch nicht selbstverständlich. Absolut, vielen, ja. vielen, vielen Dank ja. dafür. Und ja, alles Gute für Werder Bremen. Dankeschön, Clemens Fritz.
Ja. Danke, schöne Grüße. Ciao.
Ja, wie, mit was für einem Gefühl geht ihr da jetzt raus?
Also, ich fand die Aussage doch ganz interessant, dass er sagte, wir haben uns überall umgehört in der vergangenen Woche. Wir haben mit allen geredet. Mhm. Das heißt, übersetzt, wir haben vor allen Dingen mit den Spielern geredet. Mhm. Wir haben mit der Mannschaft geredet. Und das Feedback aus der Mannschaft war offenbar nicht so, dass man den Mut hat und die Überzeugung hat, mit dem Trainer weiterzuarbeiten.
Ja, und jetzt muss man gucken, wann sie und wen sie dann präsentieren und ob dann so eine Art
Turnaround. Aber da habe ich trotzdem einen Gedanken zu. Ne? Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die Mannschaft diesen Trainer jetzt gefühlt im Stich gelassen hat, sondern das, was die Mannschaft ja gestern gezeigt hat, dieses Tor auch in der Nachspielzeit, diese Emotionen, der Jubel und so weiter. Ich hatte schon den Eindruck, dass da ein Draht ist zwischen Trainer und Mannschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mannschaft sich da gegen Horst Steffen entschieden hat. Nee.
Glaube ich eher nicht. Einige Führungsspieler.
Ja, genau. Ja, möglicherweise, klar.
Einige da wichtige Führungsspieler, anderen, die auch über Jahre die vielleicht Richtung vorgeben.
Ja. Bei denen ja, war klar. Das so. Und das ist dann schon für einen Trainer und auch dann für die Verantwortlichen echt ein Thema, wenn du merkst, wichtige Säulen in der Kabine sind nicht überzeugt vom Trainer.
Ja, ich glaube, das hat man ja die letzten Wochen schon mitbekommen. Gerade Leo Bittencourt war ja einer, der eigentlich immer eine Säule des Teams war. Ja. Hat er jetzt unter Horst Steffen gar keine Rolle mehr gespielt. Und ich weiß jetzt nicht, ob er gefragt wurde, aber dass der jetzt nicht positiv gestimmt wäre gegenüber Horst, ist, glaube ich, auch ganz klar.
Ja, okay. Also Werder Bremen sorgt für die ersten Schlagzeilen dieses Sonntags. Wir haben das hier, glaube ich, ausgiebig diskutiert, machen gleich weiter bei uns in der Sendung, unter anderem mit Eintracht Frankfurt, mit der Trainerentscheidung da. Das letzte Spiel der Interimslösung dort hat auch nicht funktioniert, wieder 3 Gegentore. Jetzt aber Hinweise, nicht ganz 1,5 Minuten lang von unserem Sportwettpartner und dann sind wir gleich zurück hier im Doppelpass. Also einen Moment Geduld. Willkommen zurück beim Doppelpass, meine Damen und Herren. Max Kruse ist heute zu Gast, ist ja mittlerweile auch Fußballexperte, TV-Experte bei RTL für internationale Spiele. Hattest du den neuen Trainer von Eintracht Frankfurt auf der Uhr, weil er in der Conference League mit Celje ja nicht ganz unerfolgreich spielt, Albert Riera?
Noch nie gehört vorher.
Nee. Dann wollen wir dir und unseren Zuschauern jetzt mal vorstellen und natürlich mit einem Blick auf die Situation, die nicht ganz unproblematisch ist, von Eintracht Frankfurt. Philipp Strube, guck genau hin.
Es sind vertraute Bilder. Mit gesenkten Köpfen gehen die Eintracht-Spieler in Richtung Kurve. Der Frust riesig, die 1:3-Pleite gegen Leverkusen, das 8. Pflichtspiel ohne Sieg.
Letztendlich ist es eine junge Mannschaft und wenn du natürlich ziemlich viele Rückschläge und Nackenschläge hast, gerade jetzt in dem Jahr 26, dann kann das schon mal bei einer jungen Mannschaft passieren.
Nicht passieren darf aber, dass man erneut 3 Gegentore kassiert. Das Interimsduo, bestehend aus Dennis Schmidt und Alex Meyer, weist eine echte Horrorbilanz auf. 4 Spiele, 4 Pleiten. Sollte sich die Lage nach dem Topmöller aus eigentlich verbessern, stehen die Hessen nun noch viel schlechter da.
Manchmal muss man eine Entscheidung treffen, um versuchen, einen Impuls zu setzen. Und ergebnistechnisch hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt geht es aber mit dem neuen Trainer weiter.
Mit Albert Riera hat Markus Krösche seinen neuen Trainer gefunden. Die lange Entscheidungsfindung hat die Eintracht aber wertvolle Punkte gekostet. Das muss sich der Sportvorstand definitiv ankreiden lassen.
Natürlich braucht es manchmal Zeit. Letztendlich hat er noch ein Anstellungsverhältnis gehabt und deswegen hat es etwas länger gedauert. Für uns ging es nicht um Geschwindigkeit, sondern letztendlich um den richtigen zu finden.
Riera, früher unter anderem bei Liverpool und Manchester City als Spieler aktiv, kommt vom NK Celje aus Slowenien. Im Trainerbusiness bisher ein Unbekannter, weiß man zumindest, dass er für offensiven Fußball steht und den Tiki-Taka-Ansatz seines Freundes Pep Guardiola favorisiert. Die Art und Weise, wie wir spielen, ist wichtiger als das Ergebnis. Wir reden immer nur über Resultate und vergessen dabei, dass Fußball auch Show ist. Ein interessantes Statement von Riera angesichts der aktuellen Defensivprobleme der Eintracht. Der Spanier ist auf jeden Fall ein temperamentvoller Trainer, dessen Kabinenansprachen gerade durch Social Media gehen.
We lose on our way. On our way. Because we are not average team. We are a team that can beat everyone. Because we enjoy and this is our way. And this is what makes us happy. Every single day.
Emotional ist er, erwähnen muss man aber, in den Top 5 Ligen Europas hat Riera bisher keine Trainererfahrung gesammelt. Dazu spricht er kein Deutsch. Die Personalie ist spannend, sie birgt aber auch Gefahren. Vor allem für den, der Riera geholt hat. Wir fragen, geht Krösche mit der No-Name-Lösung Riera nicht zu viel Risiko?
Wie viel Risiko ist das? Stefan, sich für so einen Mann zu entscheiden, der die Bundesliga nicht kennt, der noch nicht ganz oben als Trainer gearbeitet hat?
Also ich sag mal so, egal wer zur Eintracht Frankfurt gekommen wäre, es wäre immer ein Risiko gewesen, weil die Mannschaft total verunsichert ist. Mhm. Ich glaube, No-Name-Lösung, ich glaube, er hat ja eine Geschichte, er hat eine Geschichte als Spieler, aber auch schon als Trainer, auch da war er schon erfolgreich. Man muss ihm jetzt die Zeit geben, eben diese Mannschaft wieder aufzurichten. Ich glaube, wichtig ist es einfach, in die Köpfe der Spieler reinzukommen. Was anderes brauchst du jetzt nicht. Du musst da jetzt keine neuen taktischen Dinge oder Lösungen haben, sondern wichtig ist, dass er dieses Selbstvertrauen wiedergibt an die Spieler, weil die Qualität ist ja da. Und das müssen sie dann abrufen und dann kommen sie auch wieder ins ruhige Fahrwasser.
Ist aber der Abstand Richtung Europa doch ganz schön angewachsen in dieser Zeit der Interimslösung. Hat das zu lange gedauert? Hat man zu lange warten müssen, weil man eben einen Mann verpflichtet, der noch unter Vertrag ist, der ja mit seiner Mannschaft Tabellenführer ist, der noch Conference League spielt, also auch nicht sofort natürlich gehen kann?
Ich glaube, Krösche hat jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das überhaupt nicht funktioniert in der Zwischenzeit mit den 4 Niederlagen. Insofern glaube ich, wenn er es jetzt nochmal überlegt, weiß ich nicht, ob er es dann nochmal machen würde, aber er war auf diesen Namen erpicht, er war davon überzeugt und ich finde auch von Krösche immer noch für mich der beste Manager der Liga, erwarte ich auch sowas. Also dass er jetzt Rose holt, wäre sicherlich auch okay gewesen, aber das könnten wir auch. Ne? Also auf den Namen würden wir auch kommen. Er ist Meister geworden, 2-mal Pokalsieger, wir haben die Ansprache gehört. Er ist einer, der, glaube ich, eine Mannschaft emotional packen kann. Er braucht jetzt sofort irgendwie diesen Knopf, dass Frankfurt stabil wird. Die Achse muss er herstellen, die funktioniert bei der Eintracht nicht. Klar machen, wer steht im Tor. Die Leute, die sonst funktioniert haben, wie zum Beispiel Koch, dass man die wieder stark macht. Und dann sehe ich da auch eine große Möglichkeit, dass wir irgendwann hier sitzen in ein paar Monaten und sagen, top.
Glaube ich auch.
Ja?
Ja. Glaube ich auch. Er ist ein ganz anderer Typ, also so von der Ansprache hat man das Gefühl, vom Grundtemperament als Dino Topmöller.
Absolut, genau. Er ist der Gegenentwurf zu Dino Topmöller, das ist das eine. Und wenn man sich mit Albert Riera ein bisschen beschäftigt, du hast es ja gerade auch gesagt, als Spieler durch ganz Europa gereist, unter anderem eben in England gewesen, hat sich
Man City,
übrigens...
Liverpool
genau, in Liverpool hat er sich übrigens mal, ich habe das nochmal nachgelesen, mit Rafa Benitez wirklich öffentlich angelegt, ist offensichtlich ein Spieler sich nicht gescheut hat, öffentlich klar seine Meinung zu sagen, immer wieder auch angeeckt ist und ist offensichtlich auch ein Trainer, der keinerlei Angst vor Autoritäten hat, der sehr, sehr gerade heraus ist, der sehr ehrlich ist und sehr emotional ist. Mhm. Und vielleicht ist es genau das, was Eintracht Frankfurt in dieser Phase braucht. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus einer anderen Liga, Miron Muslic beim FC Schalke 04. Da haben ja auch alle zu Beginn gesagt, wer ist denn das? Aber der hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, das Umfeld, die Mannschaft, die Fans, diesen ganzen Verein aufzuwecken. Und ich glaube, dass dieser Trainer, dass Albert Riera, das in Frankfurt auch kann. Da bin ich sogar ganz fest von überzeugt, weil Frankfurt jetzt einen Lautsprecher braucht und der wird die Spieler auch trainieren lassen, auf Deutsch bis zum Kotzen. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele auch aus der Vergangenheit, wie er auch trainieren lässt. Mhm. Ich hatte so ein bisschen Felix Magath-Gedanken an der einen oder anderen Stelle, nur deutlich lauter noch nach außen. Da werden sich die Frankfurter umgucken, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Wie ist das für die Spieler, wenn so ein Trainer kommt, den du nicht richtig einschätzen kannst, weil du ihn nicht wirklich kennst?
Ja, du bist gespannt, was kommt, aber am Ende ist es, glaube ich, ein guter neuer Input auch von außen. Er ist voreingenommen, er kennt die Bundesliga gar nicht. Also er geht mit seinem eigenen Gedankengang ran. Ich habe natürlich ein bisschen Spaß gemacht. Ich kannte ihn natürlich schon ein bisschen. Von daher, also er ist auch, er passt zu Eintracht Frankfurt. Einfach vom Spielstil her, er spielt sehr offensiven Fußball. Er hat keine Angst davor, junge Spieler auch spielen zu lassen, wenn sie ihre Leistung bringen. Und ich glaube, bei Frankfurt ist so viel schiefgelaufen die letzten Monate. Für mich ist die Torhüterposition das A und O. Also wenn du da jemanden hinter dir hast, wo du weißt, auf den kannst du dich 100% verlassen, dann hast du auch einfach eine gewisse andere Sicherheit, gerade in Abwehr. Und das war bei Frankfurt absolut nicht der Fall.
Nun geht es ja aber, und das ist ja in dem Beitrag auch angeklungen, ja momentan bei der Eintracht nicht darum, irgendwie Offensivfußball zu spielen. Also nicht nur, also das machen sie ganz gut, schießen relativ viele Tore. Aber sie kriegen halt immer, also in diesem Jahr, im Jahr 26, in jedem Bundesligaspiel 3 Gegentore. Das wird aber die Hauptaufgabe sein wahrscheinlich für Riera, erstmal irgendwie wieder so ein bisschen Stabilität in der Defensivarbeit zu erzeugen.
Das wird eine Hauptaufgabe sein, vor allen Dingen halt mit Leuten wie Robin Koch, der im Grunde, seit er nicht mehr in der Nationalmannschaft dabei ist, seit er seinen Vertrag verlängert hat, nicht mehr das abruft, was er in der Vergangenheit ja schon gezeigt hat. Ein paar andere Nationalspiele auch, das haben wir, glaube ich, schon hinreichend diskutiert. Eintracht Frankfurt ist halt auch ziemlich unter Druck, weil Krösche und Axel Hellmann, der Vorstandssprecher, haben im Grunde aus Eintracht Frankfurt ein Wachstumsmonster gemacht. Die haben diesen Verein, der vor 10 Jahren hatte, der noch ein Viertel des Umsatzes wie jetzt. Also kein Verein ist so schnell gewachsen wie Eintracht Frankfurt. Aber dieses Monster ist halt auch tierisch hungrig. Da muss ständig neues Kapital rein, also entweder durch Transfererlöse oder halt, indem man in Europa dabei ist, ja, Champions League oder mindestens in der Europa League. Und dieser Riesendruck, der lastet auf Eintracht Frankfurt. Die haben in der vergangenen Periode 380 Millionen Umsatz gemacht, also riesengroßen Umsatz und trotzdem mehr als 8 Millionen Verlust. Also daran sieht man, wie groß der Druck ist, dass Eintracht Frankfurt weiter wächst, dass das ganze Gebilde weiter funktioniert. Unter diesem Druck stehen die jetzt. Das haben die super gemacht in der Vergangenheit. Also sie müssen dieses Monster halt auch weiter füttern. Und dafür ist Riera jetzt da.
Und müssen wieder in den internationalen Wettbewerb.
Absolut.
Um sozusagen die Finanzen solide zu halten. Wir sprechen gleich weiter, machen aber jetzt eine kurze Pause. Wollen eben über die Aufgabe, die Riera da hat, bei Eintracht Frankfurt sprechen, den Typen noch ein bisschen besser kennenlernen. Und wir sprechen auch über den HSV, der gestern einen Punkt geholt hat gegen die Bayern, aber sowas wie ein Befreiungsschlag, irgendwie so, man hat sich selbst bestätigt, ey, wir sind echt ein richtig guter Bundesligist, wenn wir das auf die Straße kriegen. Das war ein tolles Spiel. Auch darauf schauen wir natürlich nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass. Jetzt haben Sie die Chance, richtig zu gewinnen und dann sind wir gleich zurück. Viel Glück! Das geht in die nächste Runde. Wir sind hier nach wie vor im Airport hinten in München mit Hajo von Adeln und Band und unserer Runde und in der Diskussion bei Eintracht Frankfurt. Da fängt morgen der neue Trainer an. Wir haben schon ein bisschen über ihn gesprochen, aber Katharina hat weitere Infos.
Ja, es lohnt sich ein bisschen genauer bei ihm hinzuschauen. Sehr interessanter Mensch. Also wir haben eben gerade ja schon gehört, er hat für die Reds gespielt in Liverpool. Er hat für Manchester City gespielt, auch für die spanische Nationalmannschaft. 16 Einsätze waren das, 4 Tore hat er da erzielt. Und in seiner Trainerkarriere, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Das waren jetzt keine ganz großen Stationen, die er da absolviert hat. Er war beispielsweise Co-Trainer bei Galatasaray. Dann hat er als Haupttrainer, als Cheftrainer bei Ljubljana das Double geholt. Girondin Bordeaux. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. In der zweiten Liga, da war er im Einsatz. Und dann jetzt mit Celje, aber richtig gut unterwegs. In der vergangenen Saison im Viertelfinale der Conference League gestanden, steht jetzt in der Liga 9 Punkte weiter vor dem zweiten als Erstplatzierter da. Momentan sogar mit einem Spiel weniger. Also richtig gut unterwegs aktuell. Möchte ja jetzt dann noch das Topspiel am heutigen Sonntag dann absolvieren, bevor er dann morgen zur Eintracht kommt. Wofür steht er? Für
Disziplin für harte Entscheidungen. Und das zeigt auch, und das ist ja auch gerade so angeklungen, das Thema auf der Torhüterposition. Das könnte bei der Eintracht jetzt nämlich auch sehr interessant werden. Denn in der vergangenen Saison, da hat er beispielsweise in 62 Pflichtspielen viermal den Torhüter gewechselt. Also beziehungsweise es waren vier verschiedene Torhüter, 27 Mal gewechselt. So, also das sollte einem dann vielleicht doch mal kurz auch, wie soll ich sagen, nicht zu bedenken geben, aber zumindest hört man da vielleicht ein bisschen genauer hin. Er ist also kein Mensch, der diese harten Entscheidungen scheut. Er ist aber auch jemand, der offensichtlich polarisiert. Das zeigen auch Aussagen von ehemaligen Weggefährten über ihn, die teilweise echt hart ausfallen. Kennt man so gar nicht, zumindest nicht in Deutschland. Wir schauen mal drauf. David Guillon, das war sein Vorgänger bei Bordeaux, der sagte über ihn: Ich trainiere seit fast 10 Jahren in der Ligue 1 und Ligue 2 und habe noch nie einen Trainer gesehen, der so respektlos gegenüber seinen Kollegen ist. Und dann haben wir noch mit Patrice Garand, dem Ex-Trainer von Toulouse, jemanden, der sagt, jeder weiß, dass er ein Trainer ist, dem es an Bescheidenheit mangelt. Er ist ein junger Trainer, den ich nicht kannte und er hat mich unangenehm überrascht. Das sind negative Seiten. Es gibt aber auch positive, keine Sorge. Unter anderem nämlich der Julianer-Boss, der wie gesagt ja das Double mit ihm holte, der sagte über seine Erfolgsformel, die Fans werden Riera lieben, er gewinnt sie alle. Und das macht er wie folgt beispielsweise.
We don't change against any opponent. I don't give a shit who is my opponent. I don't care. I care about us. I care about ourselves. And what we're gonna do? We're gonna go for the opponent because we don't negotiate our way, our style. We go for the opponent and we're gonna bite them. Now is our time. Now we play. Now we make our game. I want to see anybody scared. Anyone. I want to show character, to show personality.
Also jemand, der selbst auch Charakter hat, Personalität, wenn man so möchte, Persönlichkeit und der uns, glaube ich, sehr gut unterhalten wird. Aber wie gut passt er jetzt eigentlich zur Eintracht? Das ist, glaube ich, die essentielle Frage, die ich gerne in die Runde gebe.
Ja, wer mag sich denn nach dem allem, was wir da jetzt gehört haben, dazu mal äußern? Ich meine, diese Negativ von ehemaligen Kollegen, das ist aus seiner Zeit in Frankreich, die ist schon ein bisschen her, aber trotzdem...
Vielleicht hat er gegen die das Spiel gewonnen und die haben das nach dem Spiel gesagt, keine Ahnung. Grundsätzlich ist er mir sympathisch.
Jetzt schon?
Ja, absolut. Und was wichtig ist, er hat selber gespielt auf allerhöchstem Niveau. Also die Stationen haben wir gerade gehört, Liverpool, Manchester City, spanische Nationalmannschaft. Er weiß, wie er die Spieler jetzt führen muss in dieser sportlichen, schwierigen Situation. Das ist schon mal ein Fund für ihn. Und ich bin mir ziemlich sicher, viele werden vielleicht jetzt denken, boah, das sieht eher aus wie so ein Psycho oder keine Ahnung. Glaube ich, dass wir positiv überrascht werden von ihm, weil er das Fußball aus dem FF kennt. Viele haben ja bei Kompany auch gesagt, ja, wo war er vorher, wie? Und auf einmal haben wir ihn alle gefeiert. Ich glaube, vom Gefühl, einfach von meinem Bauchgefühl, wird das bei ihm genauso sein.
Das Bauchgefühl bei dir ähnlich, wenn du auch so die Szenen siehst, wenn du das ist natürlich eine Ansprache und auch nur ein Ausschnitt daraus.
Ja, ich glaube, man merkt ihm schon an, dass er ein gesundes Selbstvertrauen hat. Und ich glaube, das kann einem Spieler nicht schaden. Er will von seiner Mannschaft, dass sie Selbstvertrauen haben, dass sie mutig sind. Und dann muss man das natürlich auch vorgeben. Und von daher, ich glaube, Stefan könnte recht haben. Es könnte ein guter Transfer für die Bundesliga sein.
Und ich glaube, dass du die Mannschaft, also wenn wir das jetzt mal mit Bayern München vergleichst, als Trainer musst du Bayern München ganz anders führen. Mhm. So wie Kompany, mit einer Ruhe und Gelassenheit. Frankfurt braucht eine andere Ansprache und ich glaube, das ist die richtige.
Wenn wir mal vielleicht ein paar Szenen aus dem Spiel uns anschauen, letztlich sind die gleichen Problemfelder wieder zutage getreten wie in den Wochen zuvor. Leverkusen hat es dann teilweise relativ leicht, Stefan. Und Spieler bei Eintracht wirken verunsichert oder wie würdest du das zusammenfassen? Jetzt in dem Fall vielleicht
nicht. Ja, aber da spielt Leverkusen natürlich auch Weltklasse aus, ja, mit Grimaldo. Der denn im Endeffekt alle ins Leere laufen lässt. Das ist schon perfekt gespielt. Das hätte, ich glaube, Bayern München oder Borussia Dortmund wahrscheinlich auch nicht verteidigen können. Du musst ihnen einfach diese Sicherheit wiedergeben. Ich glaube, wir sollten gar nicht so tief in die Analyse gehen von dem Spiel. Sie sind angeschlagen, angenockt, wie so ein Boxer, der taumelt. Mhm. Aber deswegen brauchen sie diese Ansprache eben vom Riera, um sie wieder zurückzuholen und dieses Selbstvertrauen wiederzugeben.
Trotzdem gucken wir noch auch das zweite Tor der Leverkusener an, auch weil es von Tillmann echt gut gemacht war, dann letztlich im Abschluss. Hier sieht man nochmal, dass der Rückraum nicht richtig gedeckt ist.
Tillmann.
Schau, da sind 2, 4, 6, 8 Frankfurter Spieler. Es sind eigentlich immer genug Leute da. Nur sie sind nicht hart genug am Mann. Und das ist eigentlich ein wiederkehrendes Problem. Sicherlich auch damit ein bisschen zu tun hatte, dass der Amateurtrainer, der die Mannschaft jetzt 4 Spiele lang gecoacht hat, der ist mit der zweiten Mannschaft aus der Regionalliga in die Hessenliga abgestiegen, dass der natürlich ein Autoritätsproblem in so einer Mannschaft hat. Ja. Darf man sich nicht wundern und das wird sicherlich der neue Trainer keinesfalls haben.
Aber wenn du das siehst, da geht es ja auch für den Spieler selber um Selbstregulation, also die Abstände viel zu groß. Ich glaube, da braucht man auch keinen Trainer, um da in die Zweikämpfe zu kommen. Die haben einfach das Problem, dass in den guten Zeiten konnte Frankfurt sich immer auf die Leute verlassen. Da gab es immer Leute, die auch das Tempo rausgenommen haben, dann wieder nach vorne die Leute zurückgezogen, im Verbund offensiv gespielt haben. Aber es kann sich keiner mehr auf den anderen verlassen, weil sie sich teilweise nicht mehr auf sich selber verlassen können. Mhm. Und das ist ein klares Kopfproblem. Mhm. Und Riera, glaube ich, mit der Ansprache, auch mit dieser Stimme, die ist ja auch herrlich. Ne? Also er wird sie auf jeden Fall heiß machen in allen Bereichen. Ich glaube, wenn er da in die Köpfe kommt, dann ist schon mal der größte Schritt getan, weil Qualität hat dieser Kader natürlich.
Ich glaube auch, dass, ja. Ich habe zwei Gedanken, die ich noch zu Albert Riera habe. Zum einen, wenn man sich mit seiner Trainerkarriere beschäftigt und dem, wie er die Mannschaften bisher, was man eben bei Social Media vor allem auch sehen kann, angesprochen hat. Ich sag mal, bei solchen auch Abwehrsituationen wie gestern nach so einem Spiel, die werden danach noch 2,5 Stunden auslaufen. Das ist, glaube ich, erstmal das Erste. Also ich glaube schon, dass er jemand ist, der sehr am Anfang auch über die Härte versuchen wird und über Konsequenz versuchen wird, in die Köpfe der Spieler zu kommen. Das ist das eine. Und ich glaube auch, dass er diese Mannschaft neu aufwecken wird und es auch schaffen wird, dass die Jungs dann auch für ihn, für den Verein insgesamt durchs Feuer gehen wird. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist ja auch für einen solchen Trainer eine riesengroße Chance, in der Bundesliga Fuß zu fassen, in einer der größten Ligen Europas bisher, bei allem Respekt, Slowenien oder auch gut Girondins Bordeaux. Aber grundsätzlich, das war aber damals, genau, das war zweite Liga. Ich glaube, dass es für ihn auch eine riesengroße Chance ist und er wird vielleicht auch ein Maß finden, gerade zu Beginn nicht ganz so laut loszulegen. Das wird dann kommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber er kann auch seine Trainerkarriere auf die nächste Stufe stellen und das wird er ganz genau wissen.
Ich stelle mir es trotzdem für ihn irgendwie schwierig vor, heute Nachmittag das Topspiel in Slowenien und dann morgen in Frankfurt irgendwie den Switch hinzukriegen. Aber er wollte das unbedingt so und macht das so.
Ja, auch dass der Verein das mitmacht, spricht ja auch für ihn. Also er wird ja dem Verein vor einigen Tagen gesagt haben, ich werde wechseln und bin ab Montag dann in Frankfurt. Normalerweise wäre ja dann auch die Reaktion eines Vereins zu sagen, alles klar, nimm deine Koffer, wir machen jetzt ohne dich weiter. Aber es spricht ja für offensichtlich seine Qualität, dass er auch dieses letzte Spiel dann bekommt. Und er wird wahrscheinlich sehr groß verabschiedet werden in Slowenien.
Ja, sie haben auch gerade erst mit ihm bis 2028 verlängert. Mhm. Ne? Und der Verein hat auch der Eintracht klar gesagt, der kommt erst an diesem Montag. Vorher, so lange bleibt er noch bei uns. Ja, trotz einer Ablöse um 2 Millionen. Und er hat natürlich jetzt eine Chance. Jonathan Burkhardt ist bald wieder fit. Und damit ist auch ein Spieler wieder dabei, der erstens Tore schießt.
Ja.
Und zweitens natürlich auch eine Persönlichkeit für die Mannschaft.
Wir gucken trotzdem noch ganz schnell auf das dritte Tor der Leverkusener in der Nachspielzeit. Zwischenzeitlich hatte Koch ja noch verkürzt. Und Stefan, da gibt es wieder einen Ball von Caua Santos, der ist sicherlich auch nicht ideal, aber auch Theat.
Ja, also hier muss man jetzt mal zwei Dinge sagen. Also das erste, Frankfurt war in Unterzahl.
Ja,
weil und sie Skiri, Gelb-Rot. Genau, Gelb-Rot, Skiri und sie versuchen irgendwie nur das zweite zu machen. Dieser Ball, ich sage jetzt mal, Theat hätte den im letzten Jahr, wo alles rund lief, hätte den am Fuß kleben gehabt und wäre nach vorne gegangen und hätten Seitenwechsel oder aufs Tor geschossen oder wie auch immer. Das ist halt dieses Gefühl, dass dir alles gelingt. Und das haben sie hier in dieser Szene eben nicht. Sie sind verunsichert, er lässt ihn aufkommen, kommt der Gegner. Aber das Tor jetzt als entscheidend zu nehmen oder in die Analyse und zu sagen, da liegen so viele Fehler vor. Sie müssen einfach den Kopf freikriegen. Das ist alles entscheidend und das muss Riera schaffen.
Das ist die Aufgabe für den neuen Trainer, der wie gesagt morgen anfängt bei Eintracht Frankfurt. Und damit schauen wir zum HSV. Wer hätte sich vorstellen können, dass die einen Punkt holen gegen die Bayern? Und was da los war im Volkspark gestern, das war wirklich bemerkenswert.
Ja. Ein Unentschieden, das sich wie ein Sieg anfühlt. Die Hamburger feiern mit ihren Fans nach einer beeindruckenden Vorstellung im Topspiel.
Wir sind natürlich extrem glücklich und dankbar, dass wir ja heute diesen Moment dann gemeinsam mit dem Stadion erleben durften.
Extrem mutig zeigt sich der HSV gegen die Bayern. Die von Trainer Polzin perfekt eingestellte Elf überzeugt mit hoher Laufbereitschaft und aggressivem Pressing. Bezeichnend selbst auf das 1:2 durch Diaz kurz nach der Pause haben die Hamburger schnell die richtige Antwort. Der überragende Busquets mit dem 2:2. Die Statistiken sind beeindruckend. Der HSV hat nur einen Torabschluss weniger als die Münchner, ist in dieser Saison noch nie so viel gelaufen und holt sich folgerichtig einen ganz wichtigen Punkt im Abstiegsrennen.
Wir haben alles rausgehauen, wir waren mutig gegen einen Top-Gegner, gegen den wir gespielt haben, hatten aber auch unsere Phasen im Spiel und das brauchst du. Du kannst dich gegen so einen starken Gegner nicht nur hinten reinstellen, du musst auch das Spiel mit Ball kontrollieren, das ist uns in vielen Phasen gelungen.
Der HSV gibt nach unruhigen Wochen die richtige Antwort auf dem Platz. Die Suspendierung von Unterschiedsspieler Dompe fällt nicht ins Gewicht. Die Hamburger überzeugen im Kollektiv. Wir sind der Meinung, mit so einer Leistung hat der HSV nichts mit dem Abstieg zu tun.
Man könnte und sollte vielleicht ergänzen, wenn sie immer diese Energie auch gegen nicht so große Gegner aufs Feld bringen. Aber gestern hat dich das beeindruckt?
Also ich muss sagen, der HSV spielt sowieso für mich eine sehr, sehr gute Saison. Würden sie das nicht nur gegen nicht so gute Gegner, sondern auch auswärts hinbekommen, was sie zu Hause auf dem Platz liefern, dann glaube ich, würden sie noch ganz woanders stehen. Aber ich glaube, die Qualität habe ich am Anfang nicht so eingeschätzt. Ich dachte, der HSV spielt mehr um den Abstieg, als sie es im Moment tun. Aber wenn sie so weitermachen, absolut zu Recht in der ersten Liga.
Woher, Stefan, kam diese Entwicklung über dieses halbe Jahr, weil wir hatten es ja ähnlich gesehen wie Max die ersten Spiele, das war schwierig. Da konnten sie nicht nachweisen, dass sie Bundesliga-tauglich sind. Jetzt sieht das ganz anders aus.
Ich würde drei Punkte nennen. Erstmal die richtige Entscheidung haben sie getroffen mit Ferro, Heuer Fernandes als Nummer 1. Er zeigt jetzt eigentlich Woche für Woche, dass er ein sehr, sehr guter Bundesliga-Torwart ist und dementsprechend ein
Du hattest ihn damals in Paderborn, ne?
Ich habe ihn zur Nummer 1 tatsächlich gemacht, weil ich wusste, wo sein Weg hingeht.
Nein, das ist jetzt. Wieso lacht man da?
Ja, wieso lacht man da? Verstehe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das war schon mal eine richtige Entscheidung und dann hast du auch Ruhe und ich glaube, er zeigt das Woche für Woche. Wichtig war der Neuzugang Vieira, der den Unterschied halt vorne ausmachen kann und ausgemacht hat gestern in dem Spiel, der Verantwortung übernimmt, der bei Standards extrem gefährlich ist und eine hohe Spielintelligenz hat. Und ich glaube auch mit Remberg als Sechser, der sich toll entwickelt hat, dann hast du schon mal so eine Achse, Vuskovic haben wir schon genannt, dann hast du eine sehr stabile Achse, die funktioniert. Max hat es gerade gesagt, sie müssen es halt auch auswärts. Ja? 19 Punkte haben sie, 16 zu Hause. Sie müssen natürlich auch auswärts punkten. Ich würde sagen, die nächsten drei Spiele sind so spannend und interessant, da muss man eigentlich das Spiel Bayern zur Seite schieben. Das sind so Extrapunkte, die man dann holt. Aber jetzt in Heidenheim, dann gegen Union und dann in Mainz. Ich glaube, das sind die drei Spiele, wo sie eben dann auch auswärts punkten müssen.
Polzin als Trainer, auch gestern mit einigen Umstellungen taktisch reagiert die Mannschaft echt gut, auch auf die Bayern eingestellt. Muss man ja auch mal loben möglicherweise. Ich weiß nicht, wie du ihn siehst.
Ja, super. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich gestern sehr gefreut über den Abend. Es war ein wunderschöner Abend. Ich habe das Stadion gesehen. Ja, doch, ich bin ein großer Liebhaber von solchen Dingen. Das Stadion gesehen, das erste Topspiel seit Ewigkeiten. Ich hatte gestern das Gefühl, der HSV ist wieder da. Das ist der HSV, den wir, glaube ich, Fußballfans alle vermisst haben. Das ist immer noch eine Größe, die wir gestern dann gesehen haben. Diese Stadt, die Fans. Und die Mannschaft hat gestern gezeigt für mich, wir können Bundesliga. Die werden die Klasse halten. Angeführt von Polzin, der, glaube ich, beliebt ist, der ambitioniert ist, der ankommt, der aber nicht nur irgendwie rumlabert, sondern auch inhaltlich die Mannschaft weiterbringt. Und das ist ja das Entscheidende, wo vielleicht der ein oder andere, zum Beispiel Horst Steffen, gescheitert ist. Macht der Spieler besser? Das macht er. Trifft die richtigen Entscheidungen und ist dabei mit Herz und Seele. Ich finde einfach, also wenn ich nicht schon einen Verein gefunden hätte, ich hätte mich gestern in den HSV verliebt.
Ja, also dein Verein spielt ja auch nicht so zum Verlieben. Ja,
das ist der Punkt. Man muss wissen, die Zuschauer müssen wissen, er ist Gladbach-Fan. Das tut denn ab und zu weh, oder?
Manchmal. Könnt ihr auch applaudieren gerne.
Manchmal. Aber interessant ist halt, dass der HSV in Wirklichkeit auf Augenhöhe mit Werder Bremen ist in der Tabelle. Ne? Aber was für eine andere Stimmung da herrscht. Ja. Ne? Das ist schon sehr auffällig. Das hört man jetzt auch bei uns raus. Also man denkt, man spricht irgendwie über eine Mannschaft auf Platz 6 und die andere auf Platz 18. Hm. Tatsächlich sind die auf Augenhöhe.
Eben, ja, sind also, ja auch noch Aufsteiger.
Wir sollten den HSV nicht zu sehr loben. Ja, zum Beispiel so ein Spieler wie Rehmberg hätte Werder Bremen auch gerne gehabt. Genau. Der HSV hatte dann offenbar bessere finanzielle Möglichkeiten. Schon ganz interessant. Und der HSV hat natürlich auch den Mut gehabt, nach dem Aufstieg im Grunde die Mannschaft für die Bundesliga fit zu machen. Und es ist ja kaum noch ein Stein auf dem anderen geblieben. Und interessant ist natürlich im Moment auch, dass die ganze Unruhe im Umfeld offenbar keinerlei Auswirkungen auf die Mannschaft hat, weil der beste Spieler hat jetzt auch noch gefehlt. Und wer weiß, ob der überhaupt zurückkommt, der Dompe, nach dem, was da jetzt schon zweimal passiert ist. Einmal schwerer Unfall,
jetzt alkoholisiert gefahren.
Alkohol gefahren. Also richtiger Lerneffekt ist da ja auch nicht erkennbar.
Ganz offensichtlich nicht. Jetzt gucken wir trotzdem mal ins Spiel rein. Natürlich muss man auch sagen, also 1-0 Vieira, der Elfmeter. Die Frage ist natürlich für uns alle, ist das überhaupt einer gewesen, Stefan?
Stefan.
Immer Stefan.
Du bist
als erstes immer Stefan.
Ja. Okay, Stefan wird mal antworten.
Ja, bitte.
Also berührt er ihn? Er berührt ihn und die Bewegung ist da, der Kontakt ist da. Dementsprechend finde ich, richtige Entscheidung hier.
Wirklich?
Ja, weil jetzt kommt da der Kontakt zum Fuß und dementsprechend musst du den dann geben.
Gehe ich mit. Brauchst du mich nicht... Ja, gehe ich komplett mit. Okay. Also, wenn er das Bein
und die Reaktion von Kimmich deutet auch darauf hin, dass er weiß, da war eine Berührung.
Ich glaube, er weiß, er trifft ihn. Das sieht man natürlich dann in der Wiederholung, sieht das dann immer nicht so schlimm aus. Aber wenn du selber Fußball gespielt hast und dann so einen Kontakt bekommst, da reicht dann einfach zum Hinfallen und dann ist es auch ein klares Foul.
Ich habe heute Morgen von Manuel Gräfe gelesen, der gesagt hat, es wäre keine Berührung nach seinem Studium der Bilder gewesen. Das war
eine Aussage. Ja, nicht mehr.
Genau.
Das
hat aber das, ich finde auch, dass da eine Berührung ist und vor allem geht er ja ein zweites Mal nach.
Ja, und so. Das ist doch der Kontakt, der Kontakt ist da.
So, aber da haben wir ganz andere Diskussionen schon gehabt. Er spürt hier den Kontakt und wirft sich dann hin, oder? Also das ist, oder ist dieser Kontakt ursächlich für den Sturz? Also,
ja. Nein, da siehst du das doch.
Naja. Das ist ja auch stark verlangsamt. Ne? Also das
ja, das ist eine Zeitlupe.
Ja, ich weiß. Das wusste ich gar nicht.
Nur in 2D.
Ach so, ja gut.
3D-Brille brauchen wir.
Nein, das ist aber vor allen Dingen auch nichts für einen Videoassistenten, weil der Schiedsrichter steht ja super, trifft die Entscheidung und deswegen ist keine klare Fehlentscheidung. Ich würde sagen, auf der anderen Seite hätte Kimmich den auch genommen. Ne?
Vieira macht den dann, der HSV geht 1-0 in Führung. Und wir machen eine kurze Pause, hören noch mal rein, was Max Eberl sagte. Der war generell mit der Schiedsrichterleistung sehr unzufrieden.
Ich empfinde schon, dass der Schiedsrichter in vielen Entscheidungen nicht gut lag. Harry Kane, das ganz am Anfang des Spiels, das ist ein klares Foul, das ist letzter Mann. Also, und das nicht mal zu pfeifen, das ist dann für mich schon, fühlt sich nicht gut an. Er ist oft in die Fallen des HSV gelaufen, wenn die Spieler sich hingeschmissen haben, Zeit gewonnen haben. Das hat uns schon sehr geärgert, das hat uns aber aufgewühlt und da müssen wir besser mit umgehen. Da dürfen wir uns nicht so anstecken lassen, das ist so ein bisschen das Resümee.
Und das dröseln wir gleich nach einer Pause hier auf im Doppelpass. Sie haben sich anstecken lassen, der Schiri ist in die Falle des HSV getreten. Kane, also alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass. Willkommen zurück beim Doppelpass, meine Damen und Herren, am heutigen Sonntag, 1. Februar, mit Hajo von Adel und Bent und unserer Runde. Und wir sprechen über ein wirklich sehr, sehr unterhaltsames Topspiel gestern Abend, HSV gegen Bayern 2-2. Die Bayern gingen dann nach der Pause 2-1 in Führung. Aber Stefan, auch da hatte der HSV dann die Stabilität, nicht zusammenzubrechen und relativ schnell wieder auf 2-2 zu stellen durch einen Mann, der beeindruckend gespielt hat, nicht nur gestern, überhaupt dank seines Alters auch sehr bemerkenswert.
Vuskovic. Du hast alles zusammengefasst. Luka Vuskovic, vierter Treffer in dieser Saison. Dass er da auch in dieser Aktion vorne ist und das Tor unbedingt machen will, in seinem Alter, 18 Jahre, wirklich in der Innenverteidigung, zentral, spielt eine richtig, richtig gute Saison. Auch ein Faktor für den HSV, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Er gibt ihnen die Stabilität, die Sicherheit und ist darüber hinaus noch torgefährlicher.
Ja, total. Und macht da vorher fast ein Fallrückzieher-Tor übrigens auch noch. Ne? Also, genau, auch noch. Der ist ja natürlich jung und der wird irgendwann mal, aber der hat jetzt schon eine Weltklasse-Aura. Die gefällt mir richtig gut. Der schafft es schon mit seiner Art und Weise, wie er denkt, wie er auf dem Platz agiert, die Leute um sich herum mitzuziehen. Mhm. Und da spürt man dann, oh, da wächst was heran.
Luca, so jung und trotzdem ein Führungsspieler schon in einer gewissen Weise. Ne?
Ja, da also, sieht man ja, dass es nicht am Alter liegt, sondern an der Qualität. Und das ist bei ihm so
angeboren.
Haben wir da eine Phrase, Stefan?
Ja, machen wir mal. Ja, genau. Jetzt mal.
Gib mal 3 Euro. Ja,
war knapp. Also, aber, ja.
Das ist sehr schön. Ich habe bei Luka Vuskovic, das ist ja im Prinzip auch eine kleine Märchenstory. Ich meine, wir wissen ja, dass sein Bruder Mario Vuskovic ja auch beim HSV unter Vertrag stand. Der ist ja nun dopingtechnisch gesperrt bis Mitte November, soll möglicherweise wieder ins Mannschaftstraining dann einsteigen dürfen ab Sommer, um dann auch vielleicht wieder irgendwie zu spielen. Und die HSV-Fans, die träumen ja auch davon, dass diese beiden Brüder dann irgendwann nochmal gemeinsam auch das HSV-Trikot tragen.
Aber da spielt ja Tottenham Hotspur auch noch.
Aber genau, wollte ich gerade sagen. Leider spielt da Tottenham natürlich eine Rolle, denn er ist ja ohne Kaufoption ausgeliehen. Aber den Mann überhaupt zu finden, das war natürlich ein genialer Schachzug und dass der so funktioniert. Ich meine, bei diesem Tor gestern, ich habe gedacht, was macht der denn eigentlich da vorne? Das war ja jetzt keine Standardsituation, sondern als Innenverteidiger so zu agieren und dann auch überall gefühlt auf dem Platz zu sein, absolut beeindruckend. Ich glaube aber, dass es über den Sommer hinaus wahrscheinlich dann beim HSV nicht weitergehen wird, weil da klopft nicht nur Tottenham, da wird jetzt gefühlt halb Europa nach dem ersten halben Jahr, was er beim HSV gespielt hat, anklopfen.
Er hat gestern gesagt, mal gucken, im Sommer nach der WM werden wir dann wissen, was Sache ist.
Vielleicht will er mit seinem Bruder nochmal spielen. Wäre natürlich
eine Möglichkeit.
Bruder, sein Bruder darf im Sommer noch nicht mit trainieren. Nee, das ist halt so super streng, dass der dann tatsächlich.
Aber darf erst der nicht zumindest ins Mannschaftstraining einsteigen?
Nein, der darf erst im November. Der darf kein einziges
Sperre Training. Sperre ist bis 15. November.
Das ist so streng, der ist 4 Jahre gesperrt und darf an keinem einzigen Mannschaftstraining teilnehmen.
Okay. Was hier ja schon angesprochen wurde, die Entwicklung des HSV, anfangs der Saison sah das noch alles ziemlich wackelig aus. Und Heuer Fernandes, der Torhüter, den Stefan ja schon gelobt hat, hat sich dazu auch geäußert, zu dieser Entwicklung hin zu Stabilität beim HSV.
Wenn wir an die Hinrunde denken, gegen die Spiele, gegen solche Gegner, hat man gesehen, was da los war. Jetzt sieht man, wie stabil wir sind, wie kontrolliert wir auch sind und wie wir daran glauben. Wir sind ins Spiel gegangen und wussten, dass wir kleine Momente kriegen, dass wir die nutzen wollen. Und es waren vielleicht ein bisschen mehr Momente heute als vorher gedacht, aber trotzdem, die Leistung macht mich stolz und genau den Weg müssen wir weitergehen.
In dem von dir schon angesprochenen wichtigen und schwierigen Spielen in Heidenheim, dann gegen Union. Und dann in Mainz. Das sind ganz, ganz wichtige Wochen, die da kommen für den HSV. Und gestern hätten sie ja, mal ehrlich sein, das Ding auch fast noch gewinnen können oder gewonnen. Vieira hatte noch eine Riesenchance in der 74. Minute. Das spielen sie dann auch richtig gut. Das ist aber die falsche Szene.
Ich würde sagen, da spielen es die Bayern eher schlecht.
Ja, das ist das Foul an Kane, worüber wir gleich nochmal sprechen. Aber jetzt, das ist die Szene mit diesem Konter. Und dann ist es die Geschwindigkeit von Alphonso Davies, die das Gegentor für die Bayern verhindert. Schon stark, was er da an Tempo aufnimmt, aber auch richtig gut gespielt vom HSV, Stefan.
Ja, absolut. Richtig gut. Jetzt kann er vielleicht voll spannen. Entscheidet sich für die Innenseite. Für Davies natürlich eine gute Aktion. Lange verletzt gewesen, kommt jetzt mit so einer Aktion wieder. Das tut ihm auch gut. Mhm. Ich glaube, unterm Strich muss man sagen, es war ein gerechtes Unentschieden, leistungsgerecht. Und ich glaube, HSV kann da sehr, sehr gut mit leben. Die Bayern wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ja.
Also nicht glücklich, nicht ermauert, sondern echt leistungsgerecht den Punkt mitgenommen gegen die Bayern, also sehr, sehr stark. Wir haben gerade die Szene gesehen von Kane. Wir haben vorhin gehört, was Max Eberl zur Schiedsrichterleistung gesagt hat. Wollen wir noch mal ausführlich reinhören in diese Aussage und dann wollen wir uns die Szenen auch noch mal anschauen aus diesem Spiel. Da gab es durchaus ein paar kritikwürdige Entscheidungen.
Ich sag mal, es war ein sehr, sehr emotionales Spiel. Der HSV hat das alles in die Waagschale geworfen, was du als Underdog gegen den FC Bayern in die Waagschale werfen musst. Ich empfinde schon, dass der Schiedsrichter in vielen Entscheidungen nicht gut lag.
Harry Kane das ganz am Anfang des Spiels. Das ist ein klares Foul, das ist letzter Mann. Also, und das nicht mal zu pfeifen, das ist dann für mich schon, fühlt sich nicht gut an. Er ist oft in die Fallen des HSV gelaufen, wenn die Spieler sich hingeschmissen haben, Zeit gewonnen haben. Das hat uns schon sehr geärgert, das hat uns aber aufgewühlt und da müssen wir besser mit umgehen. Da dürfen wir uns nicht so anstecken lassen. Das ist so ein bisschen das Resümee.
Genau. Ja, sie müssen besser damit umgehen. Das fand ich eigentlich beeindruckend. Wie Max das gesagt hat, gibt ja dann auch diverse Schlagzeilen, auch heute Morgen, sehr viel Protest auch der Bayern. Wir werden sicherlich gleich noch zwei, drei weitere Szenen uns anschauen. Aber ich fand Max an der Stelle genau richtig. Man kann das aus seiner Sicht verstehen und auch durchaus diskutieren, das ist das eine. Aber er sagt ja eben auch, wir müssen uns an die eigene Nase fassen und wir haben uns davon aus dem Tritt bringen lassen und wir müssen erstmal bei uns selbst anfangen. Und das ist eigentlich auch genau die richtige Art der Analyse, weil es liegt nicht daran, dass der Schiedsrichter die Bayern verpfiffen hat, sondern die Bayern haben gut gespielt, aber der HSV hat vielleicht das Spiel seiner Saison gemacht. Das ist Fakt.
Trotzdem möchte ich gerne mit euch über ein paar Szenen eben sprechen. Und diese Szene, die wir gerade schon mal gesehen haben, 11. Minute, Capaldo gegen Kane. Stefan, siehst du dich in der Lage, was dazu zu sagen oder soll ich den Max erst rannehmen?
Nein, nimm mal Max.
Max, also, da gab es gar nichts. Spiel lief weiter. Schiedsrichter steht direkt daneben. Wir sehen gleich die Zeitlupeneinstellung. Wie hättest du das entschieden?
Naja, jetzt von außen ist es einfach. Ich glaube, dass es ein klares Foulspiel ist, ja.
Ist schon faul,
ja,
oder?
Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr so richtig. Also, ich weiß, oben trifft er ihn, glaube ich, nicht. Vielleicht geht er aus Schutz ein bisschen weg, aber ich würde es schon als faul werten. Ich würde jetzt nicht unbedingt eine rote Karte geben, ehrlich gesagt.
Es ist ein Foul, es ist kein hartes Foul, es ist keine rote Karte. Der Kontakt ist aber da. Ja. Und ich glaube, ein Schiedsrichter sollte auch wissen, dass Harry Kane kein Spieler ist, der irgendwie Schwalbenkönig ist oder irgendetwas provoziert. Das ist er definitiv nicht. Dass er hier überhaupt nicht pfeift, muss ich sagen, ist für mich total unverständlich.
Ja. Also.
Ja.
Er kriegt halt. Ich habe mich im ersten Moment gewundert über den.
Wie der Fuß auch. Genau. Also, du siehst das nicht in der realen Geschwindigkeit,
genau.
Aber.
Genau. Ich habe mich schon gewundert, warum Harry. Also über die Schmerzen des Harry Kane habe ich mich im ersten Moment gewundert, habe gedacht, naja, hat er den überhaupt berührt? Ich glaube, es war einfach der Schlag auch auf den Spann und das hat ihm offensichtlich dann auch wirklich sehr wehgetan, weil Harry Kane, da bin ich bei dir, ist alles andere als ein Schauspieler.
Ja. Springen wir mal in die Nachspielzeit. Da gab es eine Szene, Schuss von Kimmich. Und die Frage, El Fadli, Handspiel, ja, nein, wie seht ihr das?
Ich bin in der Lage dazu, was zu sagen.
Dann bitte.
Für mich kein Elfmeter. Ja. Kein Elfmeter.
Richtig.
Also du hast den Kontakt, gleich sieht man das eigentlich ganz gut. Ja. Eher Bauch.
Ja.
Und die Hand ist weggedreht, also überhaupt nicht ausgestreckt. Dementsprechend für mich keine.
Ich freue mich über solche Entscheidungen. Und ich finde das wirklich auch dann wiederum ein, also endlich auch solche Entscheidungen, ein Gewinn für den Fußball, weil das sind Elfmeter, die haben wir auch schon gesehen. Ja. Und da kommt ja mit dem gesunden Menschenverstand die Frage, ja, wohin soll er denn mit seinem Arm, wenn aus anderthalb Metern gefühlt, vielleicht sind es 3 Meter, der Ball da angeflogen kommt. Insofern.
In solchen Momenten sage ich dann immer im Sinne des Fußballs diese Entscheidung. Mhm. Und wenn dann der Videoassistent kommt, dann weiß ich, es gibt 11 Meter.
Ja, genau.
Gott sei Dank ist das alles so gekommen, wie es gekommen ist. Ich habe auch wahrgenommen, dass Harm Osmers ein paar Problemchen hat. Er hätte aber auch zum Beispiel nach wenigen Minuten Kane gelb zeigen müssen für ein klares Foul an einem HSV-Spieler. Also es ist jetzt nicht so, dass er einen bevorteilt oder benachteilt hat. Er war einfach auf beiden Seiten manchmal unsicher.
Und wir haben noch eine Szene. Auch aus der Nachspielzeit.
99.
Ja, 99. Stanisic. Und da gab es dann Offensivfoul. Und auch da frage ich mich, ob das die richtige Entscheidung ist. Stefan fühlt sich wieder imstande.
Ich fühle mich absolut. Also warum pfeift er da faul für den HSV? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist ein klares Foul-Schubsen an Stanisic in dieser Situation, der daran gehindert wird, in die Aktion über reinzukommen. Ja, da sieht man das. Das ist ein klarer Push. Dementsprechend hätte es 11 Meter geben müssen.
Max.
Ja, also ich sehe es auch so. Es war auf jeden Fall kein Foul vom Stanisic. Ob das jetzt ein Elfmeter ist, da bin ich jetzt nicht ganz deiner Meinung.
Aber Vuskovic schubst ihn schon.
Ja, ich sage ja, berührt ihn, der lässt sich schon leicht fallen, meiner Meinung
nach. Aber Leute, wir wollen doch jetzt nicht, dass so ein Ding dann irgendwie über einen Videoassistenten
das Spiel
ewig angeschaut wird mit der Lupe. Klar, wenn der da Elfmeter pfeift, bin ich sofort dabei. Dann ist es Elfmeter.
Aber ja, aber es ist ja pfeift, trotzdem ist die Frage, warum er Foul von Stanisic pfeift.
Ja, das hat er falsch gesehen, hat er falsch beurteilt.
Ja, ja, also das ist im Strafraum
blöd. Wir sehen es jetzt zum dritten Mal.
Und übrigens, für diese Situation brauche ich auf dem Feld, wenn ich Schiedsrichter bin, brauche ich keinen Videoassistent. Das muss ich selber erkennen als Top-Schiedsrichter. Das ist meine Meinung.
Also durchaus ein paar merkwürdige und diskutable Entscheidungen in dem Spiel. Und das war nicht das einzige Spiel, wo es Entscheidungen gab, wo man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Wir werden gleich darüber sprechen. Hier bei uns im Doppelpass haben das ein oder andere. Und wir sprechen auch über Dayo Upamecano. Dem liegt ein Vertragsangebot vor und dem Vernehmen nach gar nicht so schlecht. Also ist eigentlich nicht zu verstehen. Warum unterschreibt er denn nicht? Und wie lange hat er denn noch Zeit? Das und vieles mehr, gleich im Doppelpass. Das. Willkommen zurück beim Doppelpass. Wir diskutieren hier immer in den Pausen natürlich weiter. Und wir waren bei Upamecano, ich habe Ihnen das gesagt. Ihm liegt ein sehr gutes Vertragsangebot vor. Katharina, du hast die Details.
Ja, also können Sie selbst auch noch mal entscheiden für sich. Von außen klingt das sehr, sehr gut. Also auch in der Fußballbranche würde ich sagen. Es geht um 20 Millionen, bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr, die er an Gehalt verdienen soll in Zukunft. Plus dann ein Handgeld, was er kassieren soll, was auch noch mal 20 Millionen beträgt. Eine Ausstiegsklausel soll auch enthalten sein ab 2027, wo er dann für 65 Millionen gehen könnte. Also insofern, er hat dann auch die Option, weiterzuziehen, wenn es denn dann tatsächlich um diesen Vertrag ginge. Und da stellt sich jetzt momentan so ein bisschen die Frage, warum unterschreibt er nicht? Also Florian hat das ja gerade schon beschrieben und ich glaube, das fragen sich aktuell auch die Bayern. Demnach soll es eine Deadline bis heute geben, der Bild-Zeitung nach. Und dann hatte sich Max Eberl gestern rund um das HSV-Spiel, rund um das Topspiel dazu geäußert, wo er sagte, ich habe nicht gesagt, bis morgen, also bis heute Sonntag. Das wird geschrieben, aber dass irgendwann eine Entscheidung kommen muss, das ist eben auch allen klar. Also ich glaube, so ein bisschen ungeduldig werden Sie langsam. Die Frage ist, wann werden Sie eine Entscheidung für sich treffen und sollten Sie das vielleicht auch, möglicherweise sogar dann irgendwann auch das Angebot zurückziehen, wenn von der Gegenseite eben wiederum nicht die Entscheidung kommt, die man sich erhofft. Das ist die Frage. Wie soll der FC Bayern damit umgehen?
Ja, was würdest du?
Also,
es wäre nicht das erste Mal, dass ein Angebot zurückgezogen wird.
Ein Wort irritiert mich da gerade und dieses irgendwann.
Ja.
Also Bayern München sollte schon sagen, bis dahin und nicht weiter. Was soll denn noch rein in den Vertrag? Also die machen ja schon seit Wochen rum, vielleicht sogar seit Monaten. Also das kann ja jetzt nicht sein. Der Verein braucht eine Planungssicherheit. Und der Verein sollte auch sagen, bis zum 15.02. oder heute oder Mittwoch, wie auch immer. Aber eine klare Ansage. Und wenn er sich dann nicht dafür entscheidet, dann müssen sie halt den Vuskovic holen.
Ja.
Warum lachst
oder
du
den Schlotterbeck?
Nein, nein, jetzt mal ohne Scheiß. Warum denn nicht? Du hast einen jungen Spieler, der es in der Bundesliga gerade unter Druck beweist. Du hättest einen Trainer mit Kompanie, der selber ein Weltklasse-Innenverteidiger. Was meinst du, wie schnell der in seiner Entwicklung nach vorne kommt?
Ja, keine schlechte Idee.
Absolut. Also ich weiß aber auch nicht, womit sich Upamecano so viel Zeit lässt. Also bei 20 Millionen hätte ich schon lange unterschrieben.
Ich auch!
Also darfst du. Nein, aber er hat ja eine richtig gute Phase gerade. Und also er hat ja auch schlechte Phasen gehabt.
Ja.
Von daher, so ein Angebot wird er wahrscheinlich nicht nochmal vom FC Bayern bekommen. Von daher, er spielt gerade. Ich weiß nicht, woran es hapert.
Die Frage ist ja, was wäre möglicherweise die Alternative für ihn? Ne? Im Sommer ablösefrei dann zu wechseln. Der FC Liverpool braucht beispielsweise irgendwann einen Nachfolger für Virgil van Dijk als Innenverteidiger. Real Madrid mit Alaba Rüdiger. Da gibt es auch zumindest mal, was die Entwicklung angeht, glaube ich, Potenziale. Das sind ja auch beides Top-Vereine, wo du als Spieler wahnsinnig gerne spielen würdest. Ich könnte mir vorstellen, dass er da auch 20 Millionen kriegt. Vielleicht ist das so ein bisschen die Gemengelage. Viele andere Vereine fallen mir da ehrlich gesagt nicht ein. Eins ist aber für mich zumindest ganz klar, Bayern sollte sich da nicht erpressen lassen. Also ich finde auch, wenn der FC Bayern schrittweise immer näher auf ihn zugeht und das noch, also eine Ausstiegsklausel, die ja auch nicht besonders hoch ist, schon in 27 im Sommer und das Handgeld und in die Gehaltsgrößenordnung von Kimmich und Co., dann würde ich schon denken, muss irgendwann mal ein Commitment kommen vom Spieler. Also
das ist ja auch nicht jetzt irgendwie ein schlechter Verein oder mit dem du keine Erfolge haben kannst. Also irgendwann, finde ich, ist dann mal ausverhandelt und dann sagst du hopp oder top, oder?
Fakt ist, wenn das so stimmt, den Berater will ich auch von Upamecano. Weil das ist wirklich ein Ding.
Gut, aber du... Ich kann kein Fußball. Du kommentierst für mindestens 3 Fußballsender. Also das geht halt im
ja, geht, als ist auch Spiel. 20 Millionen. Nee, aber es sind gar nicht die 20 Millionen. Es ist die Ausstiegsklausel.
Ja.
Ich meine, wir reden vom FC Bayern. Ich verstehe gar nicht, warum es da eine Ausstiegsklausel gibt. Das heißt, der nimmt jetzt die 20 Millionen Handgeld, das Gehalt, und kann 27 für 65 Millionen weg, wo er dann auch nochmal eine Signing-Fee bekommt und so weiter und so fort. Also committe dich mit dem Verein oder nicht. Weil eins ist klar. Die Phase, die er hat, die Klasse, die er hat, die hat er einem zu verdanken, und das ist Kompanie. Das, sein Trainer hat ihn so stark gemacht, wie er ist. Er hatte auch immer wieder in entscheidenden Situationen Fehler drin, und jetzt kommen die entscheidenden Spiele. Jetzt kommt dieses Frühjahr, wo er dann auch mal zeigen muss, ist er denn Weltklasse, ist er das wert? Und ich glaube, dass die Bayern einen Ersatz kriegen könnten. Schlotterbeck, Linksfuß, kannst Tah als Rechtsfuß spielen. Gut für die Nationalmannschaft, da guckt der FC Bayern ja auch immer drauf. Ich verstehe den FC Bayern da in keinster Weise. Also bei den Zahlen mit Ausstiegsklausel und auch noch Zeit ohne Ende, ja, da erkenne ich den FC Bayern nicht wieder. Also da würde ich ganz klar sagen, ja, mach es jetzt, und wenn nicht, adieu.
Aber die Zahlen werden so auch nicht stimmen. Also die werden noch höher sein? Nein, der FC Bayern... Er wird sich nicht darauf einlassen, dem 20 Millionen Handgeld zu zahlen und 20 Millionen Gehalt und nach 2 Jahren ihn gehen zu lassen. Das wären dann 30 Millionen pro Jahr, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das wäre...
Ja, die Ausstiegsklausel ist ja verrückt, aber wir hören es ja. Ich weiß ja nicht,
ja gut, wir hören es ja, wir lesen es in irgendwelchen Medien.
Ja gut,
aber ich meine, damit ist ja nicht bestätigt, dass das so ist.
Da wird doch nicht einfach nur was reingeschrieben.
Aber das ist doch nicht immer alles, was in der Zeitung steht.
Ich glaube Journalisten.
Manchen.
Ihm glaube ich auf jeden Fall.
Naja, aber es ist jetzt, die Größenordnungen sind jetzt nicht ungewöhnlich für den FC Bayern. Das Nein, aber die Ausstiegsklausel nach 2 Jahren.
Alfonso Davies, ähnliches Handgeld, ähnliche Gehaltsgrößenordnung und so weiter.
Du aber meinst nicht auf hier, 2 Jahre.
Nein, das ist ja möglicherweise vertraglich auch wieder gestaltet, wenn dann die Ausstiegsklausel gezogen wird, dass dann, keine Ahnung, wie das gestreckt wird,
dieses
Signing-Fee. Nein, aber die gibt es ja vielleicht nicht jetzt am Anfang, sondern über die gesamte Vertragslaufzeit. Keine Ahnung. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten.
Aber nochmal, der FC,
verzettel dich jetzt nicht.
Ich verzettel mich nicht. Ich bin aber von diesen großen Summen, da muss ich sagen, nachhaltig verstört.
Große Summen hin oder her. Für mich darf der FC Bayern das auch nicht mit sich machen lassen. Entweder der Spieler sagt, ich habe Bock auf euch und ich bleibe und ich habe Bock auf diesen Trainer, der mich, wie du richtigerweise sagst, zu dem auch jetzt gemacht hat, was ich bin. Oder ich sage halt, nö, dann halt nicht, wenn du nicht für 20, 15 oder wie viel auch immer Millionen, das ist alles sowieso Wahnsinn, bleibst plus Handgeld. Dann geh, gute Reise, wir finden einen anderen, der heißt vielleicht Vuskovic, der heißt vielleicht Schlotterbeck oder wer auch immer. Der FC Bayern wird ohne Upamecano nicht untergehen.
Ja, aber das ist ja in jedem Verein so.
Ja? Das ist überall, ja, aber dann soll er gehen, aber dieses Geeiere muss ich
nicht sagen. Wir sind uns ja alle einig, oder?
Ich glaube, dass Schlotterbeck nur auf die Bayern wartet. Also, oder? Worauf wartet er sonst beim BVB? Ich glaube, sie haben ihm gesagt, warte ab, was der Upamecano, wenn der das nicht annimmt, kommst du ran.
Ja, aber da fühlst du dich auch nicht wohl, oder? Also
bei den Zahlen?
Ja, unabhängig von den Zahlen.
Ich glaube, Schlotterbeck, 20 Millionen.
Nee, das nicht. Aber ich glaube, der hat eventuell auch die Möglichkeit, noch woanders hinzugehen. Ja. Zu einem Top-Verein in Europa. Also wenn mir da jetzt jemand sagen würde, wenn ich jetzt in seiner Position wäre, einer der Top-Innenverteidiger in Deutschland gerade, und mir würde ein Verein sagen, ja, warte mal, eigentlich wollen wir den Upamecano behalten. Wenn nicht, dann kommst du. Dann würde ich auch sagen,
entweder seid ihr überzeugt
dann,
von mir.
Genau, oder das ist dann andersrum das Ding. Ja, ja. Entweder ihr seid überzeugt von mir oder eben nicht. Dann gehe ich halt nach England oder sonst
wo. Also keine leichte Situation momentan. Auf jeden Fall interessant, wie das da weitergeht. Ich habe gesagt, es gab an diesem Spieltag bislang auch noch eine ganze Menge Entscheidungen, die man so oder so sehen kann. Eine war zum Beispiel diese Szene von Wolf in Augsburg. Spielt er da nicht den Ball? Ja, was ist denn da? Mats Hummels hat sich dann bei X geäußert, hat gesagt, ich habe gerade gesehen, den Elfmeter in Augsburg. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Also da darf niemals ein Elfmeter gegeben werden. Auf der anderen Seite sagt Manuel Gräfe,
Ja, Elfmeter absolut richtig.
Und rote Karte.
Und rote Karte. Ja, also, was ist denn jetzt die Haltung und wo seid ihr?
Aber deswegen pfeift er.
Genau, ich wollte gerade sagen, das hat Stefan ja vorhin gesagt.
Wir sprechen gleich drüber, über diese Szene und ein paar andere, die echt ein bisschen seltsam waren. Also unsere Schiedsrichter vielleicht nicht unbedingt auf jedem Platz in Topform gestern. Für Sie jetzt die Chance, bei unserem Gewinnspiel abzuräumen. Und gleich gibt's mehr hier im Doppelpass. Es bleibt kontrovers. Bis gleich. Wir sind zurück beim Doppelpass, meine Damen und Herren. Mit Ajo von Adel und Ben. Und unserer Runde. Und natürlich mit Katharina Kleinfeld. Und du hast Programmhinweise?
Absolut.
Ja, dann schieß los.
Vollkommen korrekt und in diesem Fall sehr, sehr wichtig, denn ab Donnerstag geht die Darts Premier League wieder los. Also für alle, die gerade vielleicht so ein bisschen die Darts WM schon verdaut hatten und gedacht haben, wann geht's eigentlich wieder richtig los auf Sport 1 mit den fliegenden Pfeilen? Ab Donnerstag, 5.2. Newcastle ist die erste Station und natürlich werden wir diesen jungen Mann da sehen, Luke Littler, den zweifachen Weltmeister, der ist mit am Start, gehört zu dem Aufgebot der Premier League. Wir haben Gian van Veen ebenfalls mit dabei, den Vize-Weltmeister Michael van Gerven, also die ganz, ganz großen Namen, die sind alle mit vertreten. Das Ganze ab 19.30 Uhr in Madhouse. Unsere Vorberichterstattung natürlich auch immer mit Interviews dieser Stars. Wir haben auch immer wieder deutsche Spieler mit am Start. Und natürlich unser Expertenteam mit Max Hopp, Robbie Majanovic und Philipp Brzezinski. Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass Sie mit dabei sind. 19.30 Uhr, wie gesagt, geht es damit Madhouse los. Und wir machen jetzt mit brisanten Schiri-Entscheidungen weiter, glaube ich. Ja?
So ist es, ja. Weil... Also manches hat mich einfach so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich habe es ja gerade vor der Pause auch gesagt, dieses Elfmeter-Foul von Marius Wolf, Saliakas, gucken wir uns noch mal an. Max, sag du doch mal was dazu.
Ja, für mich nur Kopfschütteln, ganz ehrlich. Also wenn das ein Elfmeter ist, dann sollten wir aufhören, Fußball zu spielen.
Ja.
Ja.
Ohne VAR das Ganze, da gab es auch keine Intervention aus dem Keller. Also hier, er spitzelt den Ball weg. Ja, er berührt ihn also, dann noch.
Ich sage, ohne VAR wäre das auch niemals als Elfmeter gepfiffen worden. Weil ich glaube, er pfeift es jetzt, um dann vielleicht nochmal selber drauf gucken zu können, um die Entscheidung zu revidieren. Und in der realen Geschwindigkeit sieht man ja ganz klar, dass er eine Sekunde vorher am Ball ist. Also da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Ich weiß nicht.
Nee. Es war ja Sascha Stegemann, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er hat es ja begründet danach und hat gesagt, es sei ein gestrecktes Bein gewesen. Und er hat ganz bewusst es gibt hier ein O. Ich zitiere ja nur seine Begründung. Es sei ein gestrecktes Bein gewesen und Marius Wolf hat bewusst die Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen. Das war erstmal die Begründung, die es von ihm gab. Und natürlich, wenn man das hört, bleibt bei sich der Bilder nicht nur ein Kopfschütteln, sondern du stellst dir auch die Frage, wo ist dieses Bein komplett gestreckt?
Ja, und wo soll er mit seinem Bein hin, wenn er dann in der letzten Streckung den wegschnitzelt?
Genau. Also ich meine, kann ihn wieder ranziehen.
Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, auch die Zuschauer, dass das definitiv niemals im Leben Elfmeter ist. Er geht zum Ball. Er spielt klar den Ball und meiner Meinung nach müsste der St. Pauli-Spieler, der die Situation ja sieht, normal springst du hoch als Spieler, weil du weißt, das kann mir wehtun, aber der Ball wird ja zuerst gespielt. Von daher die Begründung auch vom Stegemann völlig falsch.
Okay, sind wir uns da hier zumindest einig in der Runde. Wir schauen auf eine Szene aus dem Spiel zwischen Leipzig und Mainz. Und zwar das Foul von David Raum an Tietz. Auch da Elfer. Und auch da die Frage, ist es denn einer? Wer foult eigentlich von den beiden?
Ja, für mich ist es faul an David Raum.
Ja.
Und dementsprechend eigentlich Freistoß für Leipzig. Weil er will ganz klar zum Ball gehen und der andere blockt ihn dementsprechend weg. Also völlig unverständlich, dass hier Elfmeter gepfiffen wurde.
Ja, ich bin da voll bei Stefan. Ich frage mich dann, wer dann da immer im Keller sitzt und solche Entscheidungen dann wirklich am Ende zulässt. Weil, also ehemalige Fußballer können das auf jeden Fall nicht gewesen sein. Weil die würden auf jeden Fall sagen, dass das kein Foul ist von David Raum.
Also ist das jetzt einfach ein Spieltag gewesen und wir sind ja noch nicht durch.
wo sich einiges häuft, oder haben wir da ein Qualitätsproblem?
Wir haben ein Qualitätsproblem. Der Schiri-Boss fällt ja immer auf mit komischen öffentlichen Äußerungen, will ja der Harte sein und sowas. Ich glaube, der hat die Schiedsrichterei total verunsichert. Wenn ich sehe, gestern einen Schiedsrichter wie Patrick Ittrich war gar nicht eingeteilt. Aitekin pfeift zweite Liga. Also man braucht ja auch die Erfahrenen. Ich glaube, Ittrich hat Köln-Bayern zuletzt gepfiffen. Tadellos. Mhm. Aitekin brauchen wir nicht drüber reden. Bei dem würde ich mir wünschen, er macht noch ein, zwei Jahre weiter.
Hört aber jetzt auf.
Jetzt auf, vielleicht, weil er auch muss. Und dann neue nachzuholen, gehört ja auch dazu. Aber du siehst ja offensichtlich, es fehlt da auch im Schiedsrichterwesen so eine Führung, so eine klare Ansprache. Es herrscht so ein Stück weit Angst. Was mache ich jetzt? Wie mache ich es jetzt? Mhm. Hilft mir noch der Videoassistent? Was machen die Videoassistenten? Ja. Und so weiter und so fort. Zu viel los, zu viel Trouble.
Flo, wenn ich einen Satz noch sagen darf, anhand dieses Beispiels, würde ich ja sagen, dann brauchen wir auch keinen Kölner Keller mehr. Dann lass es uns gleich
abschaffen. Ja, den hatten wir auch nicht. Also,
nein, in dem Fall nicht. Ja. Aber dann muss er da eingreifen. Genau. Ja, also wenn er da nicht eingreift, dann weiß ich auch nicht. Also wofür haben
wir ihn denn dann? Wir wollten gerne hier in der Sendung auch mit jemandem Verantwortlichen der DFB Schiri GmbH sprechen. Man hatte aber keine Zeit. Haben wir in dem Fall mal so hingenommen. Ist eben so, aber es war eben nicht nur bei dem Spiel, sondern es war zum Beispiel auch beim Spiel der Eintracht ein Thema. Leverkusen, glaube ich, war das. Ja. Und da eine Szene von Robert Andrich, wo man auch sagen muss, habe ich sowas nicht schon mal gesehen? Gab es da nicht schon mal Elfmeter für? Also Stefan, wie würdest du denn sagen, dieser Tritt in die Wade von Robert Andrich, ist das nicht ein Elfmeter?
Natürlich ist es ein Elfmeter, weil du hinderst ihn ja ganz klar da dran, um in seinen normalen Ablauf und zum Torabschluss zu kommen. Natürlich ist es ein Elfmeter.
Max?
Ja, ich finde, wenn er es jetzt im ersten Moment nicht sieht, dann kann das mal passieren. Aber er ist ja rausgegangen und hat sich das so 2,5 Minuten angeguckt, in jeder Situation die Bilder gesehen. Mhm. Und dann zu sagen, es liegt kein strafbares Foul vor, das ist für mich, also ich weiß nicht, was die da lernen.
Also das große Problem. Also Das nächste Beispiel. Hier geht er raus, guckt es sich an.
Und trotzdem.
Und da bleibst du als Fan völlig ratlos zurück und denkst dir, warum? Also das ist ja total klar. Es ist ja noch nicht mal eine diskussionswürdige Szene.
Aber du weißt ja, warum die Verantwortlichen sich hier nicht zeigen und auch nicht Stellung beziehen. Was ich ja immer daran habe ich ja immer appelliert. Zeigt euch, nehmt Stellung zu diesen Situationen, das tun sie ja auch nicht mehr. Also Transparenz tut den Schiedsrichtern schon, gut. Transparenz tut denen gut, um auf diese Situation einzugehen. Also
gestern Abend hat Marco Fritz, muss ich jetzt sagen, bei den Kollegen Sky komplett zu jeder Szene Stellung genommen. Aber heute, weiß ich jetzt nicht, warum sie es heute nicht machen.
Keine Ahnung. Also terminliche Gründe. Lass mich ganz kurz eine Szene noch mal einführen. Die ist zwar vom 16. Spieltag, aber wir haben diese Andrich-Szene ja gerade gesehen. Da war das Spiel BVB gegen Eintracht. Und da gab es dann ein, wie ich finde, sehr vergleichbares Einsteigen von Serhou Guirassy. Und dafür gab es dann Elfmeter. Und das ist für mich eines der großen Probleme, dass eben vergleichbare Szenen unterschiedlich gehandhabt werden. Genau. Das muss doch irgendwie zu vermeiden sein. Oder ist das Gott gegeben, dass es halt mal so ausfällt?
Ich bleib dabei, die sind verunsichert. Da ist irgendwas in diesem DFB, angeführt von Knut Kircher, was zur Verunsicherung führt. Die Ansprache ist, glaube ich, viel zu hart, viel zu, dass die Druck haben, dass sie Angst haben vor Fehlern. Anders kann ich mir nicht erklären. Wir haben super Schiedsrichter. Übrigens sind die deutschen Schiedsrichter auch transparenter im Vergleich europäischer Ligen. Da sagen die überhaupt nichts. Aber natürlich kommt hier auch heute keiner. Und vielleicht meldet sich auch ein Knut Kircher nicht, weil er selber merkt, ich glaube,
da waren ein paar viele Fehler.
Genau, und mir entgleitet das ein Stück weit.
Aber Christian, Sie sind transparenter. Sie sind transparenter. Ganz kurz, Sie sind transparenter, ja. Aber Sie sind oftmals auch nicht transparent. Ich habe oft genug auch in irgendeinem Spielertunnel gestanden und mit dem Mikrofon gewartet, dass ein Schiedsrichter möglicherweise noch mal etwas sagt zu einer strittigen Szene und dann kommen Sie eben nicht.
Ja gut,
wir haben
das Sky-Mikro nicht
in Moment, war vielleicht das falsche Mikro. Aber wobei unseres auch schön ist. Aber Fakt ist auf jeden Fall eins. diese Verunsicherung teile ich, das ist das eine. Und wenn ein Spieler wiederum natürlich auch nach Spielen dann gestellt wird, frage ich mich oftmals, warum Schiedsrichter das nicht tun. Weil wenn du dich hinstellen würdest und sagen würdest, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, ja. Fehler sind nun mal menschlich und von mir aus noch ein tut mir leid hinterher oder wir versuchen unser Bestes, dann nimmst du auch diesen ganzen Druck raus. Wenn du aber gar nichts sagst, dann sitzen wir hier und diskutieren stundenlang.
Das haben sie aber zu Anfang der Saison gemacht.
Mittlerweile nicht mehr. Zu Anfang der Saison
nicht mehr so viel, ja.
Häufig.
Mittlerweile, wie gesagt, ganz, ganz wenig. Ich glaube, dass die Schiedsrichter oben auf dem Feld, dass die Fehler machen, ist völlig normal und völlig menschlich. Was aber nicht sein kann, ist ja die, die unten im Keller sitzen, die Bilder sehen und darauf folgen, noch Fehler machen. Das kann jetzt nicht sein. Also dann sind sie falsch geschult.
Ja. Genau, dann können wir es abschaffen.
Und damit wir uns nicht im Kreis drehen, lassen wir jetzt die Szenen, die wir noch vorbereitet haben, einfach weg. Weil es ist letztlich, kommen wir zum gleichen Ergebnis, dass eben bestimmte Dinge da möglicherweise falsch entschieden wurden.
Aber das Abschaffen ist natürlich Populismus.
Ne? Ja, natürlich. Ich möchte auch gar nicht populistisch sein. Aber trotzdem stellst du dir als Fan diese Frage.
Ich habe eine Lösung.
Du stellst dir, genau, das wäre nämlich
meine Frage. Die Lösung ist ganz einfach. Du musst in den Keller jemanden setzen, der Ahnung vom Fußball hat. Und das sind Ex-Spieler.
Mhm. Ja, aber ihr wollt doch alle nicht. Ihr wollt alle nicht für 2,50
Mark da. Ja, wenn das Geld stimmt, natürlich.
Ja, genau. Ab 20 Millionen lässt du mit dir reden, oder?
Handel 20 Millionen, ich gehe auch in den Keller.
Ja. Dann bin ich da, ja.
Naja. Also, wir schließen das Thema für den heutigen Tag ab, aber ich prognostiziere ganz mutig.
Keller zieht ja auch um im ersten Stock
zum DFB.
Also, da hättest du auch einen wunderbaren Arbeitsplatz.
Ob es dann allein dadurch besser wird,
wie nennen wir das eigentlich dann, ne?
Genau.
Erste Etage.
Wir kommen zu einem anderen Thema. Eines, was aufgemacht wurde von Oke Göttlich, der bei St. Pauli in der Verantwortung ist, aber auch im DFB-Präsidium ist. Er brachte plötzlich einen WM-Boykott ins Spiel. Zumindest hat er gesagt, da müsste man doch mal drüber nachdenken, nach den ganzen Geschehnissen politisch in den USA. Also wir wollen da kurz drüber reden, ob das Sinn macht, darüber nachzudenken und wie man vielleicht darüber denken kann nach diesem Socharts aus.
Die Vorfreude auf die WM in den USA ist noch etwas gebremst, aber zumindest die beiden freuen sich wie Bolle. Es gibt aber hierzulande auch Gegenstimmen. Ich persönlich würde raten, nicht zu fahren. Das gilt nicht, sagt der DFB. Einer ist keiner.
Es ist eine Stellungnahme gewesen eines einzelnen Vertreters. Ich habe eine Einzelmeinung irgendwo gelesen.
Irgendwo, aber nicht von irgendwem. Denn Oke Göttlich ist nicht Hinz und Kunz, sondern DFB-Vizepräsident.
In der Tat aus dem Präsidium. Der Kollege ist noch nicht so lange dabei.
Stimmt, aber der bissige Vorstoß von Göttlich hat den DFB ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. So schaut's aus. Viele Bilder aus den USA verstören aktuell die Menschen. Ein verhaltensauffälliger Präsident, der außenpolitisch von Grönland träumt und innenpolitisch mit seiner Eistruppe für Angst und Schrecken sorgt. Laut einer T-Online-Umfrage wollen 94% der deutschen Fans nicht in die USA reisen. Und was empfiehlt der DFB?
Auch das, glaube ich, muss jeder Fan zunächst mal für sich selber entscheiden.
Na, vielen Dank für diesen Hinweis. Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter wird da deutlicher. Er sagt, Fans, bleibt den USA fern. Und was ist mit der deutschen Mannschaft? Soll die auch still zu Hause bleiben?
Wir wollen zur Weltmeisterschaft, zum Verrückten des, da wollen wir nicht aufgeben.
So schaut's aus. Und noch eine Frage drängt sich rund um die WM natürlich auf.
Was nützt dann, wenn Deutschland das boykottieren will?
Und DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist ohnehin der Meinung,
dass diese Debatte jetzt zur Unzeit kommt und auch für uns kein Thema ist.
Ich glaube nicht, dass es momentan die Zeit reif ist, über so etwas zu diskutieren.
Watzke und Neuendorf würden über dieses Thema wahrscheinlich am liebsten erst nach der WM diskutieren. So schaut's aus.
Aber so lange wollen wir nicht warten, weil die Diskussion ist jetzt da. Ja. Zur Unzeit, sagt der Präsident.
Nee, also ich meine, man muss ja gar nicht dafür sein, dass es einen WM-Boykott gibt. Aber man muss ja sehen, den Schleimteppich für Herrn Trump hat ja Infantino ausgelegt da bei dieser Auslosung in Washington.
Friedenspreis.
Also den Friedenspreis vergeben, und der hat sich noch die Medaille selber umgehängt. Und in Amerika werden derzeit Menschen aus Autos gerissen und beim Einkaufen, wenn sie fremdländisch aussehen, da wird die Demokratie mit Füßen getreten, was dort gerade passiert. Und dass darüber vielleicht in einem 18-köpfigen DFB-Präsidium mal einer, nämlich Oke Göttlich, sagt, darüber müssen wir doch mal reden. Das finde ich ehrlich gesagt total nachvollziehbar. Das tun wir hier doch alle auch. Und das
ist ja nicht.
Und dass dann Neuendorf und Watz gekommen, das kommt zur Unzeit. Und das soll er bitte schön doch erst hier im Gremium machen. Ja, was in so einem Gremium passiert, das wissen wir ja. Da kam jetzt so eine kleine Pressemitteilung. Da ist er nämlich. Ist zu ihm gesagt worden, jetzt sei mal schön still. Mhm. Aber das ist doch nicht die Art und Weise, wie wir hier in der Demokratie miteinander reden.
Wie ist denn überhaupt so das Meinungsbild hier? Findest du zum Beispiel, Matthias, das in Ordnung, zumindest drüber zu sprechen?
Hundertprozentig in Ordnung und auch genau richtig. Auch das gehört zu einer Demokratie, da bin ich ganz bei dir. Ich hatte auch den Gedanken, dass wir 2018 in Russland zu wenig darüber gesprochen haben und auch übrigens 2022 in Katar zu wenig darüber gesprochen haben. Jetzt kommt diese Diskussion.
Also zu wenig haben wir nicht drüber gesprochen,
naja, bei Katar. Aber,
also Katar, vielleicht zu spät, ja?
Oder vielleicht zu spät. Ne? Stichwort Regenbogenbinde, ja. Und dann dieses Zeichen. Wir haben gerade die Nationalmannschaft noch mal gesehen. Ich glaube schon, dass es deutliche Signale braucht. Der Punkt ist, wir alleine in Deutschland können gar nichts ausrichten. Sondern wenn, dann braucht es eine gesamteuropäische Entscheidung. Und dann wäre es auch eine große, auch weltweite Diskussion. Das heißt, wenn wir jetzt alleine sagen würden, wir fahren da nicht hin, werden wir erstmal wenig ausrichten. Wenn aber alle großen europäischen Nationen zusammenstehen würden, ist das was anderes. Aber die Diskussion muss geführt werden und deswegen finde ich den Vorstoß von Oke Göttlich richtig.
Was soll der Fußball ausrichten?
Also es geht ja nur um Signale. Es geht ja bei so etwas immer nur um Signale.
Symbolik.
Ja, ich meine, was soll der Fußball auch anderes ausrichten, natürlich? Ich meine,
aber es gab ja schon mal zum Beispiel Schuhe von einem amerikanischen Hersteller. Wir alle haben ein amerikanisches Telefon in der Tasche.
So, wenn ich jetzt über
wir kommunizieren auf amerikanischen Plattformen. Das ist
darf ich Amerika nicht kritisieren?
Nein, darum geht es nicht. Aber ich finde schon so ein bisschen, man muss ja überlegen, Was will ich mit der Diskussion? Also nur, dass wir mal drüber geredet haben.
1978 hat die WM in Argentinien stattgefunden. Da hat der DFB-Präsident Hermann Neuberger hat die mitorganisiert.
Ja, das war eine Militärjunta.
Die Militärjunta hat Menschen aus Flugzeugen in Rio Grande geschubst und es hat kein Mensch drüber geredet.
Aber das ist 78.
Findest du das so besser?
Nein, natürlich nicht.
Also ist doch gut, dass wir daraus lernen und da jetzt drüber reden.
Und es gab ja auch
Du bist der Meinung, wir sollten jetzt auch dann.
Ich bin nicht dafür.
Der ältesten Demokratie der Welt.
Nein, ich bin nicht für einen WM-Boykott. Aber ich bin dafür, dass darüber wenigstens gesprochen werden kann. Und dass nicht dann vom DFB gesagt wird, jetzt sei bitte ruhig und du darfst das hier nur im DFB-Campus im Raum Oliver Bierhoff sagen, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit.
Genau. Es gibt in dieser Diskussion natürlich, zumindest Stand heute, erst einmal kein richtig oder falsch. Die Symbolik ist definitiv da. Aus meiner Sicht reden wir natürlich, auch wenn wir über die USA sprechen, über den langjährigsten Verbündeten auch der Bundesrepublik Deutschland. Ich meine, die USA haben maßgeblich über Jahrzehnte auch für unsere Sicherheit gesorgt. Mhm. Und natürlich haben wir jetzt eine andere politische Diskussion in dieser Trump-2-Ära seit letztem Januar. Und natürlich muss man darüber diskutieren und sich auch hinterfragen, ist das alles so richtig, wie gerade entschieden wird? Ich erinnere an die Boykotts der Olympischen Spiele damals. Auch das war eine große Symbolik, als der Westen damals, oder in Teilen zumindest, geschlossen.
Das war 1980 Moskau.
Völlig andere Zeit, Moskau.
Also das kann man ja nicht gleichsetzen mit den USA. Also,
nein, oder? Eben nicht. Man kann das eben mit der heutigen Zeit natürlich auch nicht gleichsetzen. Und trotzdem finde ich die Diskussion zumindest zu führen richtig. Aber ich bin bei dir, auch ich bin gegen den Boykott.
Also ich schaue heute Abend um 18 Uhr Handball-EM-Finale und ich freue mich so darauf.
Ja. Teamwechsel.
Wir haben einen großen Applaus verdient. Ich hoffe, wir unterstützen Sie alle. Das freut mich. Ja, wisst ihr was? Die Fußballer müssen sich so bei der WM präsentieren, wie die Handballer es tun, bei der EM in Dänemark. Das macht Spaß.
Ja. Genau.
Und finde die Diskussion jetzt nicht schlecht, aber es ist zu lang.
Weil es ist eine Sportveranstaltung, es ist eine Fußballveranstaltung und darauf sollte sich die Nationalmannschaft, jede Nationalmannschaft darauf konzentrieren. Wenn einer etwas zu sagen hat, aber dann sind das die Verantwortlichen vom DFB und nicht mehr und nicht weniger.
Ich verstehe aber Jan und auch Matthias so, dass sie natürlich sagen, also die WM als das größte sportliche Event, was der Fußball zu bieten hat, die ist auch für
wir reden jetzt ja auch nur 10 Minuten ja drüber. Dinge, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier die ganze Sendung drüber reden. Und Handball-WM wunderbar, hat das eine hat mit dem EM hat das eine hat mit dem anderen jetzt so unmittelbar nichts zu tun. Und dass Gianni Infantino,
das ist mir schon klar,
dass Gianni Infantino rumschleimt gegenüber dem Präsidenten der USA und das wiederum die Verbände alle rumschleimen, weil sie Angst vor Infantino haben, weil nämlich zum Beispiel der DFB Bernd Neuendorf von Infantino während der WM in Katar am Nasenring durch die Arena geführt wurde und jetzt sich nicht mehr traut, überhaupt was zu sagen. Das ist
also
leider
bist
auch
du Fakt. Für einen Boykott oder nicht?
Nein, ich bin gegen einen Boykott.
Ja, danke für die Antwort.
Aber für die Diskussion.
Genau. Für die Diskussion. Ja. Für den Frühstücksfernsehen.
Unter anderem da.
Ja gut. Wenn man spät frühstückt, dann ist auch das noch Frühstückszeit.
Zum politischen Thema haben es Infantino und Trump gemacht, die bei der Auslosung das Ding da zelebriert haben. Ja. Das hat nicht Oke Göttlich getan.
Trotzdem war ja, glaube ich, auch möglicherweise deiner Beobachtung nach diese endlose Beschäftigung mit dem Thema, was in Katar, was die Mannschaft dann auch betroffen hat, auch sportlich ein Problem letztlich. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass auch ein Rudi Völler sagt, wir müssen das von der Mannschaft jetzt fernhalten und wir müssen das trennen, diese politischen Themen und die sportlichen Themen. Wie siehst du das denn?
Ja, ich halte mich bei politischen Themen immer gerne zurück, aber von der Mannschaft fernhalten ist richtig. Also die eine Seite verstehe ich auch, aber drüber reden auf jeden Fall, weil ich finde, es ist generell ein Problem des DFB, dass sie alles versuchen irgendwie stillzuhalten und keiner darf was sagen und man muss immer aufpassen, was man sagt. Ist ja auch modern geworden. Deswegen, ich finde es auch okay, dass Oke Göttlich was gesagt hat und ich finde es dann auch nicht in Ordnung, dass er dann so kleingeredet wird und gesagt wird, du darfst das nicht öffentlich äußern, weil jeder darf öffentlich sagen, was er möchte.
Ja, absolut. Das gilt auf jeden Fall immer hier in dieser Runde im Doppelpass. 15 Sekunden Geduld, dann geht's weiter hier bei uns in der Runde. Und da sind wir schon wieder zurück. Katharina ist bei uns in der Runde angekommen. Das heißt, es wird Kassensturz gemacht.
Mhm, das machen wir definitiv. Erst noch mal der Hinweis für Sie. Der Doppelpass geht on Tour, also gerne bei uns mal durchklicken, falls Sie gerne vor Ort mit dabei sein möchten, wenn unsere Experten, wenn großartige Gäste dann natürlich auch diskutieren. Da gibt es einige Städte und wir haben immer wieder natürlich auch schöne Events, wo man solche Tickets gut verschenken kann. Und dann wollen wir durch die Spenden einmal fliegen. Es ist ein bisschen was zusammengekommen, also einiges, um ehrlich zu sein. Wir haben Spenden erhalten vom DLZ München Gebäudereinigung. Interessengemeinschaft die Bayern aus Bremen hat gespendet. Dankeschön. Nicole Adamek aus Augsburg, Weizenfreunde Waldstätten, Familie Gocht von der Number One Immobilienmanagement, Ekstase Film hat gespendet, Oliver Träger, Felix und Lena, Sascha und Sabrina, Brigitte und Harry. Und jetzt möchten die Jungs und Mädels, dass ich bayerisch spreche. Es wird kurios. Zusammengewürfelter Haufen Emskirchen. Ich glaube, es war okay. Außerdem Fliesenbereitschaft mit dem Firmenspruch, Achtung, wir fliesen Ihre Küche und kacheln Ihre alte. Richard Zoll aus Rotenburg, Ob der Tauber, Emily Horsch, FC Frieser, Neuharlinger See, MG Konzertpfarrer, SG Wattenscheid 09, der sportliche Leiter René Zjarner, SV Irlerstein, G&E-Jugend, Feuchtbanditen wie von Brand und Bodenstedt-Gruppe aus Celle. 705 Euro sind zusammengekommen. Dankeschön.
Danke dafür, ja.
Und dann wollen wir natürlich noch schnell auflösen die Frage der Woche, die wir eingangs gestellt hatten. Wie bewerten Sie eigentlich... Wie bewerten Sie denn eigentlich das Aus von Horst Steffen? Und ich finde sehr interessant, wie das online angenommen wurde. Da sagen nämlich 62%, er hätte bitte noch ein bisschen Zeit bekommen sollen. Und... Also es ist eben dann die Mehrheit, die ihm da diese Unterstützung zugesichert hätte und eben nur 38%, die sagen, es ist die richtige Entscheidung. Wir hören mal rein, wie es am Dopafon war.
Also ich bin ganz klar der Meinung, dass die Trainerentlassung der richtige Schritt war, eigentlich schon einige Wochen zu spät. Das Problem ist allerdings, Kader und Trainer passen nicht zusammen, was nicht unbedingt am Trainer liegt. Die sportliche Leitung hat hier seit längerem schon versagt.
Horst Steffen ist doch nur ein Bauernopfer in dem System, was Fritz und Niemeyer aufgebaut haben.
Meiner Meinung nach gibt der aktuelle Kader auch nicht mehr her, als die aktuelle Tabellensituation sich darstellt.
Ja, eine vollkommen richtige Entscheidung vom Clemens Fritz. Es haben sich einfach in den letzten Wochen zu viele Probleme bei Werder Bremen angesammelt. Und wenn du unten keine Punkte holst und die Konkurrenz die Punkte holt, dann musst du was tun und dann musst du, so leid es uns tut, Horst Steffen entlassen.
Heute gefeiert, morgen gefeuert. Ich hätte Horst Steffen auf jeden Fall behalten. Die Mannschaft stand hinter ihm, aber so ist das Geschäft. Ohne Erfolg bist du weg.
Heute gefeiert, morgen gefeuert. 3 Euro noch mal ins Schweinchen zum Schluss. Vielen Dank für Ihre Beteiligung am Dopafon und danke euch allen für die engagierte Diskussion heute. Max, können wir anstoßen, auch wenn du keinen Alkohol trinkst?
Nee, dürfen wir machen.
Ja, also danke für deinen Besuch. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke euch allen. Jetzt Bundesliga pur und nächste Woche wieder ein Doppelpass mit Kevin Kampel, der seine Karriere jetzt beendet hat bei RB Leipzig. Wir freuen uns sehr auf seinen Besuch. Prosit, schönen Sonntag noch. Bis bald. Tschüss.